was sollen meine Eltern jetzt mit diesem unglaublich wütenden 16-jährigen jungen Mann machen unterm Hakenkreuz, der gewalttätig ist an der Schule mittlerweile? Ich habe zu Hause eine Hakenkreuzfahne ins Kinderzimmer gehängt. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist richtig. Manchmal schreiben die Leute dann auch über mich und sagen so, ja, der ist da so reingerutscht. Nein, ich bin da reingegangen. Ich wollte dazugehören.
Manchmal sind es nur ganz kurze Momente, die ein Leben komplett verändern können. Ein Augenblick, eine Entscheidung, ein Ereignis, ein Wimpernschlag und danach ist alles anders. Ich bin Philipp Fleiter und ich treffe in diesem Podcast Menschen, um mit ihnen genau über diesen einen Moment zu sprechen, der ihr Leben für immer verändert hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieser eine Moment. Und heute habe ich einen anderen Philipp zu Gast, nämlich Philipp Schlaffer. Und der hat ein ziemlich krasses Leben gehabt bisher. Als Neonazi ist er in der Rockerszene zum Straftäter geworden und später auch im Gefängnis gelandet. Philipp hat scheinbar alles durch. Spielsucht, Drogen und Gewalt. Heute ist er nicht nur Ex-Nazi, sondern auch Anti-Gewalt-Trainer und Autor des Buches Hass, Macht, Gewalt, ein Ex-Nazi und Rotlichtrocker packt aus. Das finde ich ziemlich spannend und deshalb habe ich Philipp eingeladen, auch hier auszupacken. Er wird uns erzählen, wie man als junger Mensch in so etwas reingerät, was die Szene mit und aus ihm gemacht hat und vor allem auch, wie man da wieder rauskommt. Philipp, der Moment, der dein Leben verändert hat und der dich ja zu dem gemacht hat, was du heute bist, der liegt jetzt so mehr als 10 Jahre zurück. Du bist damals, ich würde mal sagen, ein harter Junge, verurteilter Straftäter, hast ein Hakenkreuz auf der Brust tätowiert und bist Teil von einer Rockergang. Und eines Abends sitzt du nachts mit deinen Kumpels zusammen, alles andere als nüchtern, und da platzt was aus dir heraus. Was sagst du an diesem Abend?
Ja, erstmal ein Hallo an alle. Ja, ich weiß ja, das heißt ja, dieser eine Moment, das ist schon ein krasser Moment. Ich habe viele dieser einen Momente in meinem Leben, aber das ist natürlich ein ganz prägnanter. Und da läuft auch gerade bei mir so eine Art Film bei mir ab im Kopf. Ja, was ist passiert? Und zwar ist es innerhalb unseres Clubs an diesem Abend um Mitternacht, nach dem Konsum auch von Alkohol, Kokain, im Rausch als kriminelle Vereinigung, als Motorradrocker, was zu unserem Lifestyle dazugehörte, sind Dinge, die unter der Oberfläche brodelten, diese Elefanten, die wir im Raum hatten, die wurden nicht angesprochen. Auch wenn nach außen immer von einer Bruderschaft gesprochen wird, gibt's das natürlich nicht in diesen kriminellen Vereinigungen. Jeder möchte am meisten Geld, möchte am meisten Macht. Und es ist dann in diesem Rausch zu einem massiven Streit gekommen mit jemandem, den ich eigentlich auch noch sehr mochte aus dem Club. Also, und ja, es ist dann innerhalb von wenigen Sätzen bis hin zu Bedrohung gekommen, dass wir getrennt werden mussten. Und das war rein theoretisch das Ende einer 20-jährigen kriminellen und extremistischen Karriere.
Das heißt, ihr seid aufeinander losgegangen und dann sagst du etwas, was diese Karriere beendet. Was sagst du?
Ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist schwer ohne die Vorgeschichten. Also es ist so, dass ich diese Person, mit dem es der Streit ging, dass ich die sehr lange protegiert hatte, dass ich sie rangezogen hatte, dass ich sie gefördert hatte in der organisierten Kriminalität, so komisch das klingt. Und diese Person auf einmal so über mich und über diese Dinge gesprochen hätte, als wenn ich ein Idiot wäre. Ich war Präsident in diesem Club, ich habe ihm das ermöglicht, was er erreicht hat, und hatte dann in seinem Rausch ja mich diffamiert, mich niedergemacht. Das habe ich mitbekommen und das mit meinem damaligen Ego hat sich nicht vertragen, dass dann dementsprechend dieser Raum voller Alpha-Tiere aufeinander beinahe losgegangen ist. Wenn man es ganz einfach runterbricht, war es gekränktes Ego von mir. Und ich war natürlich auch so ätzend drauf, dass ich damals so arrogant war und die Zeichen der Zeit nicht erkannt habe und auch die Zeichen der Menschen um mich herum nicht erkannt habe.
Ist dir in dem Moment, wo du im Prinzip sagst, mir reicht's jetzt, ist dir da schon klar, dass das jetzt zu Ende geht, diese Reise, will ich es jetzt mal nennen?
Nein, nicht mit den Auswirkungen. Nicht mit den Auswirkungen. Ich habe nicht mit diesem massiven Einschlag gerechnet. Es war für mich, als wenn irgendwie ein Meteorit einschlägt im Atlantik oder im Pazifik und ein riesen Tsunami dann losrollt. Wie immer hatte ich gedacht, das lässt sich alles am nächsten Tag und innerhalb der nächsten Tage drehen, deichseln, das lässt sich wieder einfangen, aber das war diesmal nicht so. sondern diesmal hatten alle das gesagte Wort gehört, mir reicht's und ich scheiß auf ein paar Leute. Ich werde hier in dem Talk sehr real sein, also ich werde nicht so auf Sprache achten. Ich kann ohne diese Sprache, aber wenn ich über dieses alte Leben spreche, dann gehört das für mich mit dazu. Und nee, das war für mich nicht absehbar, sondern es war einfach, ich bin heute dankbar dafür, aber hätte ich es damals gewusst mit den Konsequenzen, vielleicht wäre meine Reaktion dann eine andere gewesen.
Vielleicht mal, um zu verstehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist und vor allem, um zu verstehen, warum das für dich jetzt auch ja so schlimm ist dann später in den Konsequenzen. Geh mal ein bisschen in die Vergangenheit. Du wirst 1978 in Lübeck geboren und wächst in Schleswig-Holstein auf. Wie würdest du denn deine Familie und so dein Aufwachsen beschreiben?
Ja, ich komme aus einer wirklich gut bürgerlichen Familie. Ich bin aufgewachsen ohne Gewalt, ohne Drogen, ohne Alkohol. Ich habe eine relativ glückliche Kindheit, war viel bei meinen Großeltern, war ein typisches Bolzplatzkind, nur der HSV natürlich. Und ich war kein überbeliebtes Kind, war auch kein Außenseiter, ich war so mittendrin und wirklich eine glückliche Kindheit. Schule fiel mir einigermaßen gut zu, wurde gefördert, wurde geliebt, habe die Dinge bekommen, die ich im Groben wollte. Und der Weg für ein normales Leben in dieser Gesellschaft war vorgezeichnet.
Das finde ich total interessant, weil das, was du schilderst, ist eigentlich so das Gegenteil von anderen Kriminellen, die ich kennengelernt habe. Ne? Da ist es ja ganz oft so, dass schon ganz viel Missbrauch, Misshandlung stattgefunden hat in der Kindheit, dass die unter ganz schlimmen Umständen aufwachsen. Das war bei dir definitiv nicht so. Also du bist praktisch ja aus der Mitte der Gesellschaft zum Rand der Gesellschaft dann später irgendwann gewandert.
Ja, ich war eigentlich als Kind inkludiert und habe mich selber exkludiert.
Ja.
Ich wollte dann erst recht nicht sein wie meine Eltern in der Rebellion gegen meine Eltern. Ich hatte dann ja auch den ersten Bruch in meiner Biografie. Wir sind, als ich 10 Jahre alt war, 1988 ausgewandert nach England für den Job meines Vaters, nach Newcastle upon Tyne im Norden von England. Das war der erste Bruch sozusagen in meinem Leben. Den ich aber noch einigermaßen gut verdaut hatte. Ja, aber auch diese Zeit hat nach 4 Jahren wieder geendet. Und dann gab es den zweiten Bruch in meiner Biografie. Und dann ging es wieder zurück nach Deutschland. Und dann fing die Reise im Negativen an.
Ja, über die beiden Brüche sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf deine Familie gehen, weil du hast in einem Interview die Struktur bei euch in der Familie sehr patriarchalisch beschrieben, mit deinem Vater so als eine Art Diktator. Kannst du dich an eine konkrete Situation erinnern, wo du das erste Mal zu spüren bekommen hast?
Ja, das ist immer sehr schwer. Also wenn meine Eltern das hier natürlich noch hören, aber es war für mich so gefühlt als Kind, mein Vater war nach außen ein Demokrat. So richtig gespürt war eigentlich die Entscheidung, wir ziehen jetzt nach England, das wird euch Kinder bereichern. Ja. Ich hatte hier meinen Fußballverein, ich hatte hier meine Großeltern, ich hatte hier meine liebe Onkel und Tante und sonst irgendwas, ich hatte mein Umfeld und das war einfach so beschlossen und so ist das, ne? Und hier gab es auch keinen Friss oder Stirb, war ja nicht mal, sondern Friss, hier ist das, hier ist die Entscheidung. Und das hatte schon einen massiven Einfluss auf mich, also so, dass man auch als 10-Jähriger einfach nicht mal gefragt wird, ja, also oder das besprochen wird, sondern hier, so ist die Entscheidung. Das war also, glaube ich, das erste Mal, dass ich es mitbekommen, okay, hier, wir sind hier nicht alle gleich.
Das heißt, dein Vater trifft die Entscheidung und ihr Kinder und eure Mutter, die folgen. Die werden informiert darüber, wie die Entscheidung aussieht.
Genau, ganz nach dem alten Motto, ich bin hier der die Brötchen bezahlt und ihr habt die Füße unter meinem Tisch. Und dann hat es auch so zu laufen, wie ich das zu sagen habe. Ich mache das ja auch. Ich glaube heute natürlich als einigermaßen reflektierter Mensch, sage ich, mein Vater hat auch dann das Gute gewollt. Ne? Ich mache das hier für uns, ich mache das für unseren Wohlstand. Das, so ein Auslandsaufenthalt wird euch Kinder vielleicht mal bereichern in Zukunft. Und ich glaube, dass er nicht daran gegangen ist und hat gesagt, er scheißt auf die Familie und uns. Aber es ist halt eine andere Zeit auch gewesen, ne?
Absolut. Wir gehen jetzt mal ein bisschen näher auf diesen Moment ein. Du bist da 10 Jahre alt, 1988, ihr sitzt im chinesischen Restaurant und dein Vater eröffnet euch, wir ziehen nach England. Ich habe da einen neuen Job, die ganze Familie geht nach England. Weißt du noch, was dir in dem Moment so durch den Kopf geht, als du das hörst?
Ich habe diesen Moment noch relativ gut im Kopf. Ich weiß sogar noch, was ich essen wollte, aber ich hatte keinen Hunger mehr. Dass ich irgendwas mit süß-sauer essen wollte, würde ich jetzt behaupten, dass das so war. So ist zumindest meine Erinnerung. Ich habe fürchterlich geweint. Das macht mich bis heute ganz traurig, weil das so der so schon massiver Bruch so war. Ich habe die Bilder sehr genau, ich habe das chinesische Restaurant, ich könnte es jetzt zeichnen, wenn ich nicht so unbegabt wäre, was das angeht, aber ich habe es sehr genau eingebrannt im Gehirn.
Was sind denn so in dem Moment deine Ängste? Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, du hattest dein ganzes Leben hier, du hattest ein schönes Leben in Deutschland zu dem Zeitpunkt und das dann zu verlassen war für dich eigentlich schwer vorstellbar.
Ich glaube, dass es sehr schnell bei mir darum ging, wie die meisten jungen Männer, die Fußball spielen, behaupten sie waren mal ein Talent, das habe ich dann von mir auch behauptet. Mhm. Und das war, glaube ich, somit das Größte, die größte Angst, ne? Hier meinen Fußballverein zurückgelassen, meine Freunde aus dem Verein, ne? Wir haben hier so eine kleine Hood, ne? So 500 Meter Radius so um mich herum, ne? Mein Bolzplatz, meine Schule, meine Kumpels, mein Kiosk. Und ich wusste, das habe ich selbst, glaube ich, schon als 10-Jähriger begriffen, okay, das ist hier, das ist weg.
Und dann zieht ihr dahin, weil die Entscheidung ist ja schon gefallen, du hast keinen Einfluss darauf. Wie ist es denn dann ganz konkret umzuziehen in ein fremdes Land? Weil ich glaube, deine Eltern haben schon versucht, dir das ein bisschen schmackhaft zu machen.
Ja, die waren da schon recht manipulativ unterwegs. Wir sind dann noch kurz vorher sind wir dann nach England geflogen, haben dann noch einen Urlaub verbracht. Ich meine, die Osterferien haben wir dort verbracht und haben das verbracht in Whitley Bay. Das ist so ein Strandort in der Nähe von Newcastle. Da gab es dann so damals so Spielbuden, so Art Rummel. Jeden Tag haben wir was gemacht, wir wurden da toll aufgenommen und ich durfte Geld so verzocken an so Schieberautomaten, wo man so Münzen reinwirft und mit Plastikpistolen auf so einen Monitor schießen und Street Fighter spielen. Und da habe ich gedacht, so England muss ja das geilste Land der Welt sein. Ich habe geile Turnschuhe bekommen. Ne? Das war damals im Vergleich zu Deutschland, war Deutschland halt richtig so hängen geblieben. Und habe so geile Klamotten bekommen und habe so gedacht, okay, das ist schon geil. Ne? Aber ja, das ist natürlich, gibt es in England auch Schule, natürlich gibt es in England auch Tränen. Und dass dieser Urlaub das nicht war. Da sind meine Eltern recht manipulativ rangegangen, um ehrlich zu sein.
Weil es ist ja eben nicht nur Urlaub, du lebst dann jetzt da, du musst vor allen Dingen auch auf eine englische Schule gehen. Nimm uns mal mit an deinen ersten Schultag, wie läuft das ab?
Ja, Schuluniform, ich bin innerhalb kürzester Zeit auch ein bisschen dicker geworden, bin nicht mehr rausgegangen, habe draußen nicht mehr gespielt und ich weiß noch, wir kamen bei dieser Schule an, ich habe ein ganz, ganz rudimentäres Englisch gehabt und konnte mich gerade so selber vorstellen und ich wusste, dass Blau Blue ist. Und wurde dann von dem Direktor in Empfang genommen, wurde schon ein großer Bahnhof irgendwie aufgemacht. Und ich weiß, dass ich sehr viel geweint habe an dem Tag, weil ich habe Angst, in diese Schule zu kommen. Ich kenne die Sprache nicht, kenne die Schule nicht, kenne die Gegend nicht, die Leute nicht. Das war ganz fürchterlich, auch als die Klassenlehrer mich dann reingeholt hat, mich in diese Klasse gesetzt hat. Aber ich wurde nett aufgenommen. Das, was ich noch weiß. Aber ich habe natürlich nichts verstanden. Und ich war einfach nur froh, als die letzte Klingel gegangen ist und meine Eltern mich abgeholt haben. Schnell in mein Kinderzimmer, Fernseher an, Alf, Videokassetten mitgehabt, Chips, Cola und die Welt ausgeblendet.
Ja, der Empfang war erstmal nett, aber es spricht sich ja relativ schnell rum, dass du der Deutsche bist. Und ich glaube, einige von deinen Mitschülerinnen und Mitschülern hören dann auch was von ihren Eltern und Großeltern über Deutsche, was dir sozusagen dann entgegengeworfen wird als 10-Jähriger.
Ja, das ging natürlich sehr schnell. Andere 10-Jährige wissen natürlich nicht, was Nazi-Deutschland war oder Erster, Zweiter Weltkrieg, Holocaust. All diese Dinge sind natürlich kein Thema für 10-Jährige. Aber einige der Eltern haben natürlich gehört, dass in Deutschland die Klasse kommt. Das haben die Schüler selber zu Hause erzählt. Da haben einige der Eltern und Großeltern sehr intensiv gesagt, dass ich, dieser 10-jährige Junge, halt ein böser Nazi bin. Ne? Scheiß Deutscher, und dann, wo ich Nazis kam, ich wurde Fritz genannt, eine lange Zeit, Kraut, alles Mögliche. Und dann ging schon recht massiver Hass gegen mich los, der sich auch ganz schön verfestigt hatte bei einigen.
Wie hat sich dieses Mobbing damals konkret geäußert gegen dich?
Boah, ich habe, um ehrlich zu sein, will ich jetzt hier keine Geschichte ausdenken, aber es muss so schlimm gewesen sein, dass mein Gehirn das teilweise versteckt hat. Also ja. Das hat das irgendwo vergraben, dass ich das nicht rauskriegen kann. Ich krieg die ersten Wochen, nachdem das dann losging, nicht mehr in mein Gehirn. Ich weiß nicht mehr, wie die gelaufen sind, was da passiert ist, wer, wie, wo, was, Schule hin, zurück. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich weiß, es war eine sehr düstere Zeit für mich das erste Mal. Schwere Einsamkeit, schwere Depressionen, viel Weinen. Wahrscheinlich auch der erste Hass innerhalb der Familie, ne? Vorwürfe. ich will zu meinen Großeltern, ich will nach Deutschland, aber ich kann es dir gar nicht mehr sagen, wie es das geäußert hat, weil das ist versteckt, das hat mein Gehirn versteckt.
War oder ist in der Zeit irgendjemand da, mit dem du darüber sprechen kannst, der deine Tränen trocknet, der dir zuhört?
Ja, ein schöner Gedanke, wenn das so wäre. Mein Vater war rund um die Uhr arbeiten in England für diese Firma, für die er ausgewandert ist, um dort als Manager da die Niederlassung in England zu sanieren. Meine Mutter saß einsam in ihrem Wohnzimmer, hatte mit sich zu tun. Die hatte auch alles in Deutschland verloren, konnte auch kein Englisch. Meine Schwester saß in ihrem Kinderzimmer und es war halt auch nicht die Zeit, wobei ich das nicht sagen will, dass heute auch das jeder macht, aber wir waren auch gegenseitig nicht achtsam füreinander, ne? Sondern ja, hier Philipp, hier sind deine Videokassetten, Mensch, mach dir doch Rambo an, mach dir Rocky an oder und hier ist eine Cola und jetzt trocknen die Tränen schon, denk dran, bald ist Wochenende, dann gehen wir Minigolf spielen oder so, aber nee, das war nicht so.
Ist ja leider heute auch teilweise noch so. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden, aber in ganz vielen Familien, du hast es gerade angesprochen, wird einfach über Gefühle nicht gesprochen.
Ja, und das ist ein kleiner Appell hier, ne? Nur weil man eine Familie heißt ja noch lange nicht, ne? Wir halten alle zusammen und wir sind achtsam füreinander, ne? Also, ja. Das ist so immer wieder, was ich mitgeben kann, ne? Achtet auch aufeinander, ne? Wie verhält sich jemand? Zieht sich jemand zurück? Ist jemand zu aufgedreht? Weint jemand viel? Ne? Körperliche Veränderungen, ne? Sind oft ein Zeichen dafür, ne? Äußerliche Veränderungen. Da ein bisschen achtsam zu sein, was bei den Menschen los ist, ne? Und nicht nur bei Kindern, ne? Sondern generell.
Stimmt. Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Zurück nach England. Es wird mit der Zeit besser für dich. Was trägt dazu bei, dass es besser wird, dass du nicht mehr nur der Kraut und der Fritz und der Nazi bist?
Ja, und was gehört zur Integration dazu? Das ist natürlich die Sprache lernen. Das verlange ich von jedem, der irgendwo einwandert, dass man die Sprache lernt. Das ist so das A und O für Integration. Wer das verweigert, will sich auch nicht integrieren. Ich habe dann auf einmal Englisch gelernt. Mein junges Gehirn hat Englisch gelernt. Ich habe dafür gar nicht viel getan. Ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, innerhalb der ersten Monate sehr schnell Englisch gelernt habe und habe auch ein sehr derbes Englisch gelernt. Da oben aus dem Norden an der schottischen Grenze ist schon ein derber Akzent, auf den ich sehr stolz war, dass ich diesen Akzent hatte. Und ich wurde dann schon nach wenigen Wochen, Monaten der German Geordie genannt, weil Geordie, so heißen die Leute da oben. Und dann habe ich auf einmal England lieben gelernt. Ich habe Rugby gespielt in der Schule. Ich war ja auch ein bisschen größer und ein bisschen kräftiger als viele meiner englischen Schulkumpels. Als das dann über den Sport, Sprache funktioniert hat, kam ich so langsam in die Gemeinschaft rein. Man muss es aber trotzdem sagen, es hat über 1,5 Jahre gebraucht, bis der erste Engländer sich zu mir nach Hause getraut hat. Ne? Ich erinnere mich selbst noch an meinen ersten Geburtstag in England. Da war ich schon ein Jahr in England, glaube ich, oder fast 10, 11 Monate. Da hatte ich so 8, 9 Jungs aus der Klasse eingeladen und die meisten sind einfach nicht gekommen, weil sie sich nicht getraut haben. Ist auch für ein Kind schwer zu verstehen, könnte ich heute noch weinen.
Oh Gott. Ja, das ist wirklich richtig. Das macht mich gerade richtig fertig, weil das einfach auch so gemein ist. Und du warst ja auch noch echt ein Kind. Aber das heißt, du bist dann echt mehr gefühlt Engländer als Deutscher, ne? Also hast du auch so ein bisschen deine deutsche Identität so ein Stück weit abgelegt.
War gar kein Deutscher mehr.
Ja.
Meine Eltern hatten ja noch Kontakt so nach Deutschland. Wir sind ab und zu dann zu den Schulferien hier rüber und so. Das hatte ich aber auch keinen Bock mehr drauf, weil ich hatte dann auch keinen Kontakt mehr hier zu den Jungs und so, ne, aus dem Kindergarten, aus der Grundschule. Ich liebe Englisch. Ich habe bis heute 2 Herzen in meiner Brust, ein deutsches, ein englisches. Newcastle United, mein 2. Verein. Ich habe Rugby gespielt, Fußball gespielt. Und wieder super in der Schule. Tolle Gegend, tolle Leute, toller Humor. Und ich habe nur noch Englisch gesprochen. Ich habe auch zu Hause so ein Deutsch-Englisch gemischt, ne, was jeden Rechtsextremisten irgendwie für Palme bringen würde oder jeden Wutbürger irgendwie so, was soll das mit dem ganzen Englisch? Aber das war so die langsame Assimilation, dass ich so erst Deutsch-Englisch vermischt habe, dann habe ich nachher nur noch Englisch gesprochen. Und irgendwann ist es meiner Mama da auch mal aufgefallen, dass ich selbst im Traum, wenn ich im Traum manchmal gesprochen habe, dass ich dann selbst da in Englisch gesprochen habe. Da war Deutsch raus aus mir.
Das wäre jetzt eigentlich ein schöner Punkt für ein Happy End. Ne? Du hast dich da wunderbar angepasst, du hast ein neues Leben begonnen, du bist voll happy. Und dann kommt, als du 14 bist, dann der nächste Schlag ins Gesicht, nämlich der Moment, über den wir jetzt nochmal sprechen werden. Du erfährst nämlich, dass du zurück nach Deutschland musst. Also das, was du dir 4 Jahre vorher wahrscheinlich gewünscht hättest und jetzt wünschst du es dir auf keinen Fall. Wie reagierst du?
Boah, ich bin ausgerastet bei der Nachricht. Mit 14 schwerst in der Pubertät. Ich habe so meine erste Freundin so auf dem Schulhof ein bisschen, ne, ich immer geküsst und ne, die ersten Hormone und wir freuen uns auf die Highschool und geil, Rugby läuft richtig gut und Schule läuft geil. Aber auch das wieder, Die letzten 2-3 Monate in England habe ich nicht eine Erinnerung. Ich könnte dir gegenüber jetzt nicht behaupten, wie wir zurückgeflogen sind, ob wir jetzt geflogen sind mit dem Schiff. Ich weiß nicht, wie ich mein Kinderzimmer zusammengepackt habe. Ich weiß nicht, wie ich mich verabschiedet habe von meinen Freunden, vom Verein, Schule, all das weiß ich nicht. Ich weiß noch, dass ich sehr, sehr doll geweint habe und einen richtigen Zusammenbruch hatte, als die ganze Schule mich irgendwie so verabschiedet hat in so einer Aula. Na, weil alle sollten sich aufteilen auf die Highschool, wer jetzt wohin geht und so weiter, ne? So wie so Schulen das halt so machen, ne? Und dann stehst du da alleine und der eine geht nach Deutschland zurück. Das war ganz fürchterlich, aber das war diesmal auch mit ungemeiner Wut und Aggression verbunden und ein Unverständnis wieder, ne? Immer so, warum? Ne? Ihr habt gesagt, wenn wir nach England gehen, dann bleiben wir da länger oder vielleicht für immer.
Und wie haben deine Eltern darauf reagiert? Haben die gesagt, ja, ist jetzt so, kann man nichts machen?
Ja, auch die haben wahrscheinlich den Lerneffekt so gehabt und haben gesagt, ja gut, das ist das letzte Mal auch gut gegangen, ne? Gut, dann halten wir das jetzt hier mal 2-3 Monate aus, ne? Sein Rumgeschreie und seine Rebellion und letztes Mal das auch gut geklappt nach 3, 4, 5, 6 Monaten. Das wird diesmal schon wieder klappen. Aber das Pokerspiel, das haben sie verloren.
Du hast jetzt gerade von Wut gesprochen, aber was ich da raushöre, ist ja eigentlich Schmerz und Trauer, ne?
Ja, das ist, ich habe vielleicht dem auch ein bisschen vorgegriffen. Es ist natürlich, aber guck mal, welcher 14-Jährige erkennt schon für sich selber seine Trauer und Depression und so, ne?
Das ja, ist klar.
Da tun sich ja viele Erwachsene schwer mit, das für sich selber zu diagnostizieren. Das tun die, das müssen ja meistens Außenstehende machen, aber es war hauptsächlich Schmerz, ne? Es war, ja, und eine Machtlosigkeit, ne? Mit 14 bist du ja nun auch, dass du sagst, ja, okay, man steht so auf der Schwelle, Pubertät, Teenager, ne? Selber. Absolut machtlos, ne? Es ist halt so.
Ja, dann kommst du zurück nach Deutschland, deine Eltern hoffen, dass sich das alles wieder einpendelt, weil das hast du in England ja auch schon mal geschafft, aber Spoiler, ist nicht so vor Ort.
Ja, Spoiler, ist nicht so vor Ort. Ist auch so ein bisschen leicht gemacht, weißt du, ist ja manchmal selbst schwer, irgendwie so ein junges Bäumchen zu verpflanzen, ne? Wenn das ein bisschen schon gewurzelt hat, da kann man auch nicht drauf wetten, dass das wieder neu wurzelt. Ich bin halt zu meinem alten Freund hin und hab gesagt, ja, bin ich wieder, aber das hat auch nicht geklappt, ne? Die haben sich in den 4 Jahren anders weiterentwickelt. Ich glaube sogar teilweise, dass sie das Gefühl hatten, ja, du hast uns damals ja im Stich gelassen, ne? Du bist ja abgehauen, ne? Als wenn das so meine Entscheidung war. Ja, aber Kinder können ja auch ungemein grausam sein, ja, das vergisst man immer. Die sind nicht nur niedlich, sondern die können auch ungemein grausam sein. Da bin ich nicht rein, ich bin in meinen alten Fußballverein nicht rein. Ja, es war die Wiedervereinigung, ne? Wir sind hier in Lübeck nah dran, an Mecklenburg-Vorpommern irgendwie, ne? Es sind dann noch viele aus Ostdeutschland rübergekommen, es war viel im Wandel, Anfang der 90er und Techno kam auf, viele Jugend, Subkulturen, ich war mit allem einfach maßlos überfordert. Mann, in England bin ich jeden Tag losgegangen mit Anzug, Hose und Hemd und Krawatte. Ja, jetzt kam ich hier nach Deutschland an und die meisten Leute, die ich hier gesehen habe, die sahen aus, als wenn sie aus der DRK-Kleiderkammer gekrabbelt sind.
Ja, das Anfang der 90er war ja, klamottentechnisch also, eine wilde Zeit.
Ja, war eine wilde Zeit und dann hatte ich wieder das Gefühl, ich passe hier wieder nicht rein. Ne?
Wie sind denn deine Tage dann in Deutschland? Du hast gesagt, Fußballverein war nicht, Freunde war nicht, warst wieder viel auf dem Zimmer wahrscheinlich.
Ja, wieder einsamkeitsgeprägt. Ne? Ich weiß bis heute. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe mich ins Naschen geflüchtet, ne? Zu Hause irgendwie Glück durch Zucker, ne? Ich habe dann viel Fernsehen geguckt, ne? Es kamen mir dann so Videotheken auf und so weiter und habe mich dann verbarrikadiert und Außenseiter, Einsamkeit, eigentlich wollte ich dazugehören, aber hat halt nicht funktioniert.
Was denkst du mit dem Wissen von heute, was hättest du damals gebraucht in dieser Einsamkeit?
Also ich hätte mir zumindest gewünscht, dass meine Eltern irgendwie achtsamer sind. Ja, mal hin zu diesem Fußballverein und zu sagen, wieso darf der Junge nicht mitspielen? Wo ist der Unterschied, ob ihr 26 oder 25 Jungs seid? Ja, ich hätte mir gewünscht, dass sie sich gerade machen für mich. Ja, ich erinnere mich ganz massiv dran, von unserem Haus hier aus meinem Kinderzimmer konnte ich hier zu einigen Blöcken so rüber gucken. Da waren wir gerade wieder frisch hier und da hat einer meiner damaligen besten Freunde so Geburtstag gefeiert und dann standen die ganzen Jungs, meine alten Freunde, alle auf dem Balkon und haben gefeiert und ich war nicht eingeladen.
Oh.
Und das macht mich bis heute, könnte ich jetzt gerade hier einen Kugelschreiber durchbrechen. Weißt du, so, da hätte ich mir auch das von meinen Eltern gewünscht, so dieses bisschen Netzwerken und sagen, weißt du, Aber das kann man bei Kindern auch schwer zu erzwingen. Hm. Ich glaube, dass ich mehr, ich hätte ganz viel mehr Support von meinen Eltern gebraucht, so mich irgendwo reinzubringen, Vereine, Strukturen aufbauen, Zeit verbringen. Aber meine Eltern hatten mit sich selber zu tun. Hm. Ja, mein Vater kam auch zurück, war dann auch auf einmal beruflich nicht mehr glücklich, wurde dann auch aussortiert, obwohl er super erfolgreich war in England. Und das weiß ich ja heute erst, aber da ist natürlich die Frage, ja, okay, hätte man das nicht auch einem 14-Jährigen erzählen können? Pass auf, Sohnemann, ich habe auch gerade mit mir zu tun. Ich bin auch gerade enttäuscht von der Firma, für die wir ausgewandert sind und so, weißt du. Selbst wenn ich damals nicht verstanden hätte, aber es würde heute für mich, es wäre heute Balsam auf diese Narbe, ne?
Das kann ich mir vorstellen. Ja, weil ihr habt ja dann beide, oder eigentlich habt ihr alle wahrscheinlich gelitten, aber nicht drüber gesprochen.
Genau.
Du hast gesagt, in England warst du ziemlich gut in der Schule. Das ändert sich jetzt in Deutschland.
Ja, anderes Schulsystem, für meinen Vater stand es gar nicht zur Debatte. Irgendwas unter Abitur wäre absolutes Scheitern.
Hm.
Das heißt, ich musste hier aufs Gymnasium. Ganz anderer Leistungsdruck, ganz anderes Schulsystem. Es hagelte 4, 5 und 6 in allen Fächern. Sehr viel Leistungsdruck meiner Eltern. Die Firma, für die wir ausgewandert sind, hatte dann noch Nachhilfelehrer für mich jeden Tag bezahlt. Das, wenn ich aus der Schule kam, gab es erstmal ein paar Stunden Nachhilfe die Woche und ja, kam halt dieses Schulsystem nicht rein und war natürlich auch für mich eine große Fallhöhe, ne? Ich bin gefühlt über Nacht dumm geworden, ne? Also über die Noten. In England war ich ein super Schüler und 3 Monate später nach den Sommerferien oder 6, 8 Wochen später nach den Sommerferien bist du dumm.
Ich habe gelesen, du bist dann 2-mal sitzen geblieben, fliegst von der Schule, musst auf die Realschule wechseln, was ja an sich überhaupt gar nichts Schlimmes ist. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, das zu betonen.
Ja, bitte.
Eltern, sagt euren Kindern nicht sowas, alles unter Abitur und du musst studieren. Das ist völliger Quatsch. Man muss nicht studieren. Man muss glücklich sein erstmal in seinem Leben und was finden, was man gut kann und was einem Spaß macht.
Und das Abitur oder Studium ist kein Garant für Erfolg.
Überhaupt
nicht. Also wir haben ein Schulsystem, das vor 100 Jahren geschaffen wurde und da sollen auf einmal 20 Millionen Kinder und Jugendliche reinpassen. Nicht alle passen in dieses starre System. Und Absolut. Weil jemand in diesem starren System Schule nicht funktioniert, heißt noch lange nicht, dass er nicht erfolgreich werden kann. Und Erfolg ist nicht nur monetär. Das ist mir ganz wichtig, weil mich das so wichtig war. Also danke dir, Philipp, auch da für diesen Input. Und ich bin dann runtergeflogen und da war schon das Gefühl, ja, jetzt ist das Leben auch zu Ende. Ne? Realschule, oh, wer weiß, nachher nur Hauptschule oder so. Ja, aber ich hatte andere Themen, ne? Also sitzen geblieben, wieder von der Schule, wieder neue Leute, wieder neuer Ort. Zum 4., 5. Mal, ne? Also, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt scheiß eigentlich auf euch alle.
Diese Wut ist da und dann ist was ganz Entscheidendes oder passiert was ganz Entscheidendes. Du triffst nämlich auf andere Jungs, die auch wütend sind, so wie du. Ihr freundet euch an, ihr verbringt viel Zeit miteinander. Wie sieht das aus? Was macht ihr wütenden Jungs in dieser Zeit?
Ja, das ist so. Weißt du, ich habe ja versucht, vorher in England habe ich alles getan, um dazu zu gehören.
Mhm.
Ja, ich habe mich echt angepasst. Ich habe die Musik gehört, die gehört haben, um dabei zu sein. Auf dem Gymnasium habe ich auch dann mitgemacht und ne, was dann alles groß wurde, Nirvana, Grunge und jetzt kam ich auf dieser Schule an und habe gesagt, so, wisst ihr was, ich scheiß auf euch. Ich will gar nicht mehr zu euch gehören. Ich will nicht eure Klamotten tragen, ich will nicht eure Musik hören. Und mit dieser Wut habe ich andere auf dem Schulhof getroffen, die auch wütend waren.
Mhm.
Da hat es noch gar nichts mit Politik zu tun, noch gar nichts. Sondern hier ging es wirklich einfach nur darum, ich habe jetzt auf einmal auch 2, 3 andere Jungs auf dem Schulhof und wir haben uns angezogen wie Magneten. Das kann ich ganz gar nicht erklären. Und wir haben uns angezogen wie Magneten auf dem Schulhof und waren gemeinsam wütend gegen alles.
Und was habt ihr dann gemacht? Also wie sieht eure Freizeit dann aus, außer wütend sein?
Ja, nicht nur wie die Freizeit ist, sondern die erste Rebellion ging dann erstmal gegen meine Eltern. Großer Hass gegen meinen Vater, gegen meine Mutter, gegen meine Schwester. Ne? Ihr seid die Tollen, ich bin der Gescheiterte. Die Freizeit wurde sehr schnell damit gestaltet, mit wütender, aggressiver Musik hören. Ich bin sehr schnell zu den Onkels gekommen, die gefühlt mir eine Stimme gegeben haben, mit diesem Außenseiter-Ding, ne? Sei wütend, sei stolz, sei stark, sei dies, ne? Außenseiter, laber, laber. Das holt ja schon viele ab, ne? Und das hat mich als junger Mann auch abgeholt. Es war sehr geprägt, trotzdem immer wieder diese Gruppe, es wurde eine sehr intensive Gruppe, die sich fast täglich nach der Schule getroffen hat, ne, irgendwie. trotzdem immer noch so ein bisschen Fußball spielen, Musik hören. Mhm. Dann kam Alkohol dazu, ne, so Wochenende und los und in dieser Wut was kaputt machen, ne, irgendwelche Fahrräder mal kaputt treten oder irgendwelche, die aus der Disco kommen, dann anpöbeln. Es ging alles sehr schnell. Wir reden jetzt wirklich über eine unglaublich schnelle Zeit.
Aber ich höre da auch so eine ganz krasse Hypermaskulinität raus, ne? Also so dieses breite Brust, ich bin wütend, ich lasse mir nichts mehr gefallen, ich bin ein richtiger Mann, ihr könnt mich alle mal. Es ist auch irgendwie, hat was mit falschen Männlichkeitsbildern, glaube ich, auch zu tun, ne?
Ja, ich glaube, über falsche Männlichkeitsbilder, das hast du mir jetzt unterstellt, und dass die immer so falsch sind, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass man noch Mann sein darf in dieser Gesellschaft.
Absolut, das wollte ich damit, aber ne, Mann sein heißt ja nicht immer nur wütend und aggressiv sein, das meine
okay,
ich damit.
Okay. Also ich finde schon, dass man Mann sein darf, aber so wie du es sagst, darüber definiert sich's nicht. Ja, guck mal, vielleicht kann ich so erklären. Mhm. Guck mal, haben die Leute auf mich geguckt, auf dem Gymnasium haben die Leute auf mich geguckt und haben gesagt, ah, guck mal, hier, Digga, sitzen geblieben, schon wieder eine 5, hat das nicht verstanden, selbst in Englisch eine 4, der hat 4 Jahre in England gelebt und so weiter. Wurde ich ausgelacht, so ein Außenseiter. Ich war so jemand, auf den man zeigen konnte, konnte man auslachen.
Mhm.
Und dann sitzen geblieben, wieder, ne, hast keinen Schlag bei den Mädels gehabt. Und auf einmal wurde ich sehr körperlich, kam auf dieser Schule an und wurde sehr hypermännlich, was du gerade sagst.
Mhm.
Ja, auf einmal wurde ich anders angeguckt in der Schule, ne? Also du latscht halt durch den Flur nicht mehr und bist hier das Opfer, sondern auf einmal gehen die Leute dir aus dem Weg, weil sie Angst vor dir haben. Du kriegst eine andere Körperhaltung auf einmal, ne? Und dein Körper wird gerade, ich bin angefangen zum Kickboxen zu gehen, zum Kraftsport so ein bisschen. Und auf einmal nehmen die Leute dich anders wahr, ne? Du hast auf einmal kam die erste Freundin dann, ne, die dich dann auf einmal gesehen hat, ganz anders wahrgenommen hat. Und deswegen hat diese Hypermännlichkeit dann auch funktioniert. Und das war ja leider den Lerneffekt, den ich hatte. Ah, das funktioniert. Hm. Ich werde jetzt hier nicht mehr wahrgenommen als der Schulversager, als der Außenseiter, sondern jetzt bin ich der Schoolbully und bekomme darüber meinen Respekt.
Hm. Hast du denn zu dem Zeitpunkt schon diese fremdenfeindlichen oder rechtsextremen Gedanken? Also ist das von Anfang an erkennbar, dass ihr euch in diese Richtung entwickelt, in diesem Freundeskreis, oder wie ist das losgegangen?
Das ging relativ zügig. Der Rechtsextremismus benutzt in seinen Liedern, und so ist das heute ja auch noch so, arbeiten die natürlich ganz stark mit Feindbildern. Ja, ich habe über die Musik gelernt zu hassen, ja, alle möglichen Menschen. Aber die ködern ja nicht damit, dass sie sagen, wir sind die Bösen. Ja, nee. Sondern dann geht ja keiner hin. Mhm. Sondern die ködern ja schon damit und haben gesagt, pass auf, Philipp, komm zu uns. Einfach durch Geburt bist du alleine, gehörst du zu einer Elite. Einfach, dass du Deutscher bist, mit deiner Optik. Und hier gibt's Familie, Anerkennung, Wertschätzung, Gruppe. Wir sind die Starken, wir sind die Guten. Und wenn wir an der Macht sind, dann wird alles in deinem Leben super und perfekt. Das ist jetzt mal ganz einfach, ganz schnell runtergebrochen.
Das Gefühl, einfach nicht dazuzugehören, das kennen wir vermutlich alle. Sich ausgeschlossen zu fühlen, das ist ein unangenehmes Gefühl und es wirkt wie ein echtes Schmerzsignal. Es zeigt uns, dass wir uns nach Verbindung, Anerkennung und Sicherheit sehen. Wer sich wie Philipp immer wieder nicht zugehörig, nicht gesehen fühlt, der entwickelt schnell ein starkes Bedürfnis nach einer Gemeinschaft, die klare Zugehörigkeit verspricht. Und hier greifen radikale Gruppen, die genau dieses Bedürfnis ausnutzen. Sie bieten einfache Strukturen, klare Regeln, feste Rollen und vor allem sofortige Anerkennung. Viele Aussteigerinnen und Aussteiger berichten rückblickend, dass sie nicht aus Überzeugung eingestiegen sind, sondern um sich endlich gesehen und gebraucht zu fühlen. Für jemanden, dessen Selbstwert instabil ist, wirken diese Gruppen wie eine schnelle und einfache Lösung. Gerade in der Jugend oder in Lebensphasen großer Unsicherheit suchen viele Menschen nach Identität. Philipp hat sich schon als Engländer verstanden, da muss er wieder zurück nach Deutschland und seine Identität ein Stück weit wieder aufgeben. Wer aber keine klare Vorstellung davon hat, wer er ist und was er kann, der fühlt sich leicht von Gruppen angezogen, die ganz klar sagen, wer dazu gehört und wer eben nicht. Die Gruppe macht ein Beziehungsangebot, genau dann, wenn es scheinbar sonst niemand tut. Dadurch stabilisiert sich ein fragiles Selbstwertgefühl.
Und mir wurde eine Stimme gegeben und auch, dass ich angeblich verstanden wurde, ja, also manchmal wird über diese Musik so geschmunzelt, weil sie angeblich so einfach ist, aber sie ist so einfach, weil sie so leicht ins Gehirn geht. Die Botschaft ist so leicht, sie ist nicht versteckt, sie ist nicht verschachtelt, sie ist sehr schnell konsumierbar, geht sehr, sehr schnell ins Gehirn rein. Und das ging dann sehr schnell, dass es dann geheißen hat, ja, die Onkels sind ja eigentlich schon Verräter. Die hatten dann so Lieder gemacht, nämlich sie braune scheiße Maschinen und so. Hatten sie dann Anfang der 90er, nach den Anschlägen, glaube ich, von Solingen oder Mölln oder so, hatten sie dann auch was dazu gemacht. Dann galten sie als Verräter in der rechtsextremen Szene. Und dann, ja, wie das so ist bei jungen Leuten, hat einer gesagt so, Digga, Onkels, das ist der letzte Scheiß, ich habe hier was Richtiges. Ne? Hier was auf Kassette, ja, da wissen jetzt alle, wie alt ich bin. Ja, hier was auf Kassette oder auf CD, ne? Hier, das sind richtige Bands. Und ja, was ist das geile verbotene Früchte, ne? Dies ist verboten, das ist indiziert. Und dann ging es ganz schnell über den Konsum von Musik, dass ich mich immer weiter radikalisiert habe.
Weißt du noch, wie das für dich war, als du das erste Mal so richtig krasse Rechtsrockmusik gehört hast? Weil das muss ja für dich einiges geändert haben.
Ich grinse bis heute dabei. Da könnten mir Leute unterstellen und sagen, ja, guck mal, wie der da grinst, jetzt erinnert er sich an die guten alten Zeiten. Nein, ich grinse, weil ich weiß, was das bewirkt hat. Du musst dir das vorstellen, also ich versuche das jetzt mal bildlich zu machen. Wir sind 6, 7 Jungs, ja, wir sind wütend. Scheiß Schule, scheiß Eltern, scheiß Gesellschaft, scheiß Kapitalismus, scheiß Leistungsdruck. Und dann sitzen wir zusammen, ja, wir haben uns irgendwie 3, 4 Sixpacks geholt, wir sitzen auf unserem Bolzplatz, haben den Ghetto-Blaster laufen und dann... Und dann kommt Musik, ja, wir Kameraden, wir stehen zusammen, wir kämpfen für Deutschland und wir und Gruppe und Mann, das hat uns angefeuert. Wir haben auf einmal gedacht, wir sind irgendwie sowas wie so eine neue SA das hat eine unglaubliche Wirkung. Unglaubliche Wirkung. Natürlich haben wir uns dann gegenseitig hochradikalisiert, ja. Jeder wollte immer krasser werden. Wer will in der Gruppe schon das kleinste Licht sein? Ja, also keiner, über keinen will man ja sagen, so, du bist ja nur ein Halber. Sondern alle haben immer härtere Sachen besorgt, haben immer härtere Sachen angezogen, sich optisch verändert. Ja, keinem hat es mir gereicht, mit Schwarz-Rot-Gold rumzulaufen. Das haben wir sehr schnell Schwarz-Rot-Senf genannt und sind mit dem Hakenkreuz rumgelaufen, natürlich.
Ich glaube, das ist für jemand, der da nicht drin war, so wie du, ne, ganz schwer. Und mir fällt das auch schwer, ein bisschen das nachzuvollziehen, weil eigentlich kommst du ja von, ich hasse meine Eltern, ich bin wütend und kommst dann zu, ich hasse Menschen, die anderer Herkunft sind. Ne? Kannst du versuchen, das ein bisschen zu beschreiben, wie dieser Switch so stattfindet?
Ja, wir müssen natürlich auf den Punkt Rebellion noch eingehen. Ich kann ja die Challenge an dich und deine Community herausgeben und sie sollen mal in deine Kommentare drunter schreiben, welches Symbol triggert die Leute mehr als das Hakenkreuz?
Das ist eine spannende Frage. Hast du schon eine Antwort auf diese Frage?
Nein, weil nichts über dem Hakenkreuz steht.
Eigentlich, ich könnte mir jetzt auch nichts Krasseres vorstellen.
Nein, deswegen, also das ist ja klar, kannst du eine IS-Fahne zeigen, das können die meisten ja auch schon nicht mehr deuten oder sonst irgendwas.
Ja,
aber das Hakenkreuz steht weltweit, wissen die Leute, das steht für Adolf Hitler, Holocaust, Verbrechen, Zweiter Weltkrieg, ja, bis heute für Neonazismus. Und natürlich hat das auch mit Rebellion zu tun hier. Ja, Mann, was für eine Rebellion, wenn die Eltern selber Demokraten sind, ja, und dann das Kind kommt damit um die Ecke. Das ist die härteste Rebellion mit. Also, wie gesagt, Challenge accepted. Für uns, warum kommt man zu dem Hass der Leute? Das kann ich mir in Teilen selber nicht mehr erklären. Da müssten wahrscheinlich schlauere Menschen drauf gucken, mit denen du zu tun hast, als ich das unbedingt bin. Ich kann es aus meiner Sicht nur hören, es ist natürlich ein ganz einfacher Mechanismus. Ich glaube schon, dass wir Menschen uns ganz wohl fühlen, wenn jemand Schuld hat.
Ja, total.
Ja, also auch wenn ich mich streite mit meiner Frau, dann bin ich immer ganz froh, wenn ich denke, sie hat Schuld. Obwohl das bei uns geklärt ist, dass ich immer zu 100% Schuld habe. Aber die Frage der Schuld, und man kann auf jemanden herabgucken. Was für ein tolles Gefühl, ja, also... Ich habe jetzt die Möglichkeit, ja, alle sind aufgrund ihrer Optik unter mir. Ich gehöre zu einer Elite, ja, Philipp, ich gehöre irgendwie zu den besten 1-2% der Menschen auf dieser Welt. Ja, das könnt ihr alle nachträglich nicht ändern, das könnt ihr nicht nachholen. Und dann ist es ganz leicht, das aufzubauen. Antisemitismus, ja, Deutschland geht's gerade so schlecht, weil die Juden in Tel Aviv, in New York sitzen, weil sie das Geld steuern, ja. Wir können nicht glücklich werden, weil die Muslime da sind und die Moscheen bauen. Und weil aus Afrika die runterkommen, geht es den Rentnern so schlecht. Und das wird die Welt leicht erklärt, ja. Und wie schön ist das für einen 14-, 15-, 16-Jährigen auch die Welt erklärt zu bekommen, daran liegt das, die haben Schuld und wenn wir die bekämpfen und das machen, dann geht's uns wieder gut. Und das funktioniert ja nicht nur bei jungen Leuten, sondern wir sehen das bei Wutwalder und Sauersabine, die irgendwo auf der Platte stehen, vielleicht auch berechtigt, dass sie mal wütend sind, aber die glauben dann auch diese leichten Parolen. Und das war bei mir als junger Mann einfach zu einer Elite zugehören, war für mich schon toll. Ich bin jetzt auf einmal wer? Ich bin jetzt wer?
Ich finde das gerade so erschreckend, wie du das erzählst, weil diese Botschaften, diese einfachen Botschaften, das ist ja jetzt 30 Jahre fast her, und es sind immer noch dieselben Botschaften. Und die Leute werden immer noch mit diesen Botschaften gecatcht. Und vielleicht ein Punkt, über den ich gerade nochmal nachgedacht habe, ich glaube, es ist natürlich da mit Wut und mit einfachen Erklärungen, das ist, glaube ich, ein Ansatz, aber es hat auch ein bisschen was mit Entmenschlichung zu tun, ne? Weil du sprichst ja dann nicht mehr von der einzelnen Person, sondern sprichst von den Schwarzen, also man würde wahrscheinlich ein anderes Wort benutzen, aber ne, diese, also da wird ja ein, die Menschen werden entmenschlicht.
Da hast du vollkommen recht, also ich habe sehr schnell in jungen Jahren all diese Feindgruppen überhaupt nicht mehr als Mensch angesehen. Ich glaube, ich hätte auch die Dinge nicht tun können, wenn ich sie nicht entmenschlicht hätte. Ne? Das ist ja sehr ähnlich die Bullen, ne? Die Linken, ja. Die Ausländer, die Schwarzen, wie du sagst. Wenn man dann anfängt, ne, das ist ja auch ganz klar im Nationalsozialismus passiert, ne, Menschen mit Ratten gleichgesetzt, besonders Juden, ne, da gibt's Jud Süß Film und so weiter. Und da wird natürlich damit gearbeitet und das hat bei mir auch funktioniert. Und manchmal werde ich dann so, weißt du, vielleicht gibt es dann Leute auch in deiner Community, die sagen, ja, aber denk da nicht so ein junger Mann drüber nach. Leute, ich war 15, was meint ihr, was für Leute, wer da so reflektiert? Natürlich gibt es da reflektiert, da gibt es aber auch Leute, wo Gruppe, Teenager, Pubertät, das soll es keine Ausrede sein, aber ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist richtig. Manchmal schreiben die Leute dann auch über mich und sagen so, ja, der ist da so reingerutscht. Nein, ich bin da reingegangen. Ich wollte dazugehören. Ich bin da reingegangen.
Mich würde interessieren, wie deine Familie darauf reagiert, weil du hast es ja gerade schon selbst angedeutet, du hast hier das krasseste Symbol überhaupt, ja, auf die Brust tätowieren lassen, das Hakenkreuz. Also ist ja dann auch nicht mehr zu übersehen, dass du Nazi geworden bist.
Ich habe zu Hause eine Hakenkreuzfahne ins Kinderzimmer gehängt. Ja, ich hatte Zitate von Rudolf Hess an der Wand hängen, Keltenkreuzflaggen, alles Mögliche. Also da hätte man schon blind sein müssen. Also Philipp, wenn du bei mir reingekommen wärst, hättest du gesagt, stopp, hier müssen wir was tun. Also hier entgleitet gerade ein junger Mensch.
Aber haben die denn nichts gesagt?
Dazu müssen wir ein bisschen in meine Familie reingucken. Meine Eltern sollen mir das mal ein bisschen nachsehen, weil meine Eltern wollen, dass ich darüber spreche. Vielleicht können wir irgendjemandem damit helfen. Ja, aber bitte hackt doch nicht auf meinen Eltern umher. Ja.
Ja.
Und zwar, guck mal, mein Vater kam auch zurück und war auf einmal mit seiner beruflichen Situation auch überfordert. Der hat seine Familie geopfert, um nach England zu gehen und die Firma war relativ undankbar ihm gegenüber. Dann ist er aus dieser Firma raus, musste beruflich neu starten und hatte auch einen gewissen Fall hinter sich gerade. Hatte mit sich zu tun. Meine Mutter hatte dann im Fahrwasser meines Vaters zu tun, dass mein Vater schlecht drauf ist, Existenzsorgen, alles hat und so weiter. Hat meine Mutter mit ihrem Mann zu tun, mit ihrem Sohn zu tun. Die versucht, die Familie zusammenzuhalten. Meine Mutter geht vielleicht mit dem Ansatz ran und denkt sich, das erledigt sich, das ist pubertär. Mhm. Das begegnet mir bis heute ganz
Phase.
Viel,
Philipp.
Ja, ja, ist eine Phase. Die dann gedacht, okay, das erledigt sich. Ne? Mhm. Drücken wir mal die Daumen. Hauptsache, Papa kriegt es nicht mit, damit ich nicht noch Stress kriege und wir in der Ehe Stress haben. Und mein Vater ist teilweise Wochen oder Monate lang nicht in mein Kinderzimmer gekommen. Hauptsache, ich habe mal beim Armbrot vorbeigeschaut. Und deswegen war es so eine Art wegignorieren, nicht sehen wollen, aber auch mit eigenen Themen und im Leben gerade unterwegs zu sein. Und ich glaube, und ich könnte an deiner Community heute so viele Challenges rausgeben, aber ich kann dich jetzt mal challengen. Und zwar, ja, Philipp, berat meine Eltern, was sollen meine Eltern tun?
Ja, ganz, ganz schwierig. Weil
ich will dich nicht vorführen, ja, wir kennen uns jetzt nicht. Aber weißt du, so manchmal, dann wirst du irgendwann hier einen Pädagogen in dem Talk haben und sagen, ja, das und das müsste man tun und das. Ja, Digga, das ist Theorie. Also, Richtig. Was sollen meine Eltern jetzt mit diesem unglaublich wütenden 16-jährigen jungen Mann machen unterm Hakenkreuz, der gewalttätig ist an der Schule mittlerweile? Was sollen meine Eltern tun, Philipp?
Ja, klar. Du willst ja auch nicht komplett den Kontakt zum Kind verlieren, ne? Indem du es irgendwie vor die Tür setzt und sagst so, jetzt sieh mal zu.
Ja, und so einfach ist es ja auch nicht. Du kannst ja nicht einfach mit 16 sagen, ja, hier, tschüss, raus, zwei Dosen Ravioli.
Familie und andere Bezugspersonen können eine Radikalisierung weder wegreden noch allein stoppen. Das ist eine Illusion, muss man leider sagen. Sie können aber entscheidend mit beeinflussen, dass ein Zugang nach außen offen bleibt. Dafür braucht es weniger Überzeugungsarbeit und vor allem Stabilität und Beziehung. Was also können wir konkret tun in so einer Situation? Zunächst mal geht es darum, die Beziehung nicht abbrechen zu lassen. Extremistische Gruppen leben von Abschottung. Je stärker sich jemand vom sozialen Umfeld abwendet, desto mehr Halt findet er in der Szene. Wir können also versuchen, den Kontakt zu halten und ehrliches Interesse an der Person, nicht an der Ideologie zu zeigen. Gleichzeitig ist es aber auch genauso wichtig, dass wir auf uns selbst schauen und unsere Grenzen schützen. Radikalisierung erzeugt enormen Druck im Umfeld. Bis wohin möchte ich ein Gespräch führen und ab wann brauche ich mehr Distanz? Niemand muss versuchen, das allein zu bewältigen. Es gibt spezialisierte Beratungsstellen für Angehörige und Aussteigerprogramme. Und zuletzt müssen wir uns in Geduld üben. Menschen steigen nicht linear ein und sie steigen auch nicht linear aus. Phasen von Rückzug, Zweifel und erneuter Annäherung sind normal. Das Umfeld kann diesen Prozess nicht steuern, aber verhindern, dass alle Türen zufallen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft. Falls ihr Beratungsbedarf habt, in den Shownotes findet ihr einen Link zum Online-Portal der Radikalisierungsprävention der BBP.
Zu Hause absoluter Terror. Ne? Mit meinem Vater ist, sobald ich auf ihn treffe, Dritter Weltkrieg. Ja, wir brauchen keine 10 Sätze, um auszurasten.
Ja.
Meine Schwester ist zu Hause geflüchtet in Teilen, weil ich zu Hause so unangenehm war, weil sie in großen Teilen auch auf mich geguckt hat und gesagt hat, das will sie sich für ihr Leben nicht antun. Meine Mutter versucht auf Biegen und Brechen, diese Familie zusammenzuhalten, maßlos überfordert. Ich habe die ersten Gewalttaten an der Schule, ich habe meine ersten Anzeigen, also wir machen einen sehr großen Sprung, aber wir reden über eine absolute Überforderung meiner Eltern zu Hause und ich gehe völlig verloren. Ich fange noch an, mich beim Fußball zu prügeln, ja, fange an, zum VfB Lübeck zu gehen, ich fahre zum HSV auswärts, ich trete in die NPD ein, bevor das mit 19 alles kommt. Also hier kommen, hier schlägt alles auf diese Familie ein.
Ja, du hast es gerade gesagt, du trittst in Parteien ein, die jungen Nationaldemokraten, du gründest in Wismar, glaube ich, die Kameradschaft Werwolf. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also wie viele seid ihr, was habt ihr gemacht bei der Kameradschaft Werwolf?
Ja, wie gesagt, da ist ein großer Sprung von fast 8 Jahren so ungefähr. Ich habe dann irgendwann beschlossen, aus Lübeck wegzuziehen mit meiner damaligen Lebensgefährtin, die selber Neonazi war. Ja, und eine Kameradschaft ist ja ein Zusammenschluss hauptsächlich von Männern mit den gleichen Feindbildern, politisch geprägt im Rechtsextremismus. Ich hatte mal das Gefühl, als wenn Kameradschaften weg waren. Ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, aber man hat wenig mal gehört so.
Ja, stimmt.
Ja, also so ist mein Gefühl. Und dann kam das auch wieder auf durch Berichte von Spiegel TV und sonst irgendwas, ne, Elblandrevolte und so weiter. Das Kameradschaften, sehen wir wieder Kameradschaftsgründung. Ne? Eine Kameradschaft ist im Endeffekt das Ziel, einem politisch Gleichgesinnte zu vereinen, vielleicht auch einen Ort zu schaffen, politische Ziele durchzusetzen, regional, sich aber bundesweit oder europaweltweit zu vernetzen, um dort Strukturen zu schaffen, Dinge zu organisieren, politische Veranstaltungen, politische Fortbildung, aber auch natürlich im Freizeitbereich Dinge wie Konzerte, Liederabende, Events und so weiter. Und habe dann in Wismar dann sozusagen dann mit 22, 23 meine erste eigene Kameradschaft gegründet, die ich dann über viele Jahre geführt habe.
Aber da geht es ja nicht nur darum, nette Liederabende zu organisieren, ne? Sondern ihr habt ja auch andere Sachen wahrscheinlich geplant und organisiert, wenn ich das so mit anderen Kameradschaften vergleiche, über die ich weiß.
Ja, also man muss das schon sagen, dass wir auch sehr schnell eigentlich nur als gewalttätige Gruppe unterwegs waren. Ja, wir haben versucht, wirklich mit diesen knapp 20, die wir dann irgendwann waren, wirklich die ganze Stadt zu terrorisieren, was leider in Großteilen geschafft hat. Ja, man stellt sich das so vor, man braucht gar nicht so viele Leute, um eine Kleinstadt zu terrorisieren. Ne, da Angst zu machen, man kann sich das vorstellen, wenn die Straßen gegangen sind, alle mit den gleichen T-Shirts, gleichen Jacken, Parolen, alle kahlgeschoren, alle hypermännlich, sehr körperlich dominant, haben wir wirklich da über viele Jahre das Stadtbild geprägt und im Negativen beeinflusst.
Und auch Gewalt ausgeübt, ne? Also was waren so eure Opfer, auf wen habt ihr euch da gestürzt? Linke wahrscheinlich?
Weißt du, das hat eigentlich gereicht, dass man, so hart es mal klingt, zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Die Hochschule Wismar hatte damals sogar gewarnt auf mehreren Sprachen, dass die Studenten nicht in den Stadtteil gehen sollten und so weiter, dass dort wir aktiv sind, dass es dort Menschen treffen könnte, die optisch nicht in unser Weltbild passen. Also dann ist es dort auch immer wieder zu, wenn es angefangen hat von rassistischen Beleidigungen, Angriffe gegenüber Linken, einfach die Standardprovokation, dass es zur Gewalt kommt, und es ist natürlich auch massiv zu körperlichen Übergriffen gekommen. Das ist alles andere wäre gelogen.
Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich wäre damals hier mit diesem, siehst du jetzt hier mit diesem schönen Regenbogenarmbändchen rumgelaufen.
Ja, das Minimum, was passiert wäre, wäre natürlich eine Beleidigung. Ne?
Ja.
Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass jeder, der vorbeigeht, würde zusammengemöbelt, dann wäre diese Kameradschaft.
Klar.
Aber es wäre natürlich schon, wir hätten mit 3-4 Mann draußen gestanden und hätten das gesehen, wäre natürlich Beleidigung gekommen. Und dann wartet man ja nur auf die Reaktion, dann hätten wir nur darauf gewartet, dass Philipp irgendwie sagt, ja, halt's Maul, ihr scheiß Nazis oder sowas. Ne? Ja, und dann wäre es wahrscheinlich körperlich geworden, ne? Aber mit Sicherheit wäre das schon ein Trigger gewesen, um auszurasten.
Krass. Es gibt ein Bild von dir, ich glaube, da bist du so 20 und hast so eine Kalaschnikow in der Hand, ne? Was gibt dir das damals, mit so einer Waffe da zu stehen?
Militarismus und Waffen und Rechtsextremismus gehen Hand in Hand. Das ist einfach historisch gesehen, ne? Im Blick auf Wehrmacht, Waffen-SS, Reichswehr und all diese Dinge. Eine Faszination für Militär, für Waffen. Und für mich gehörte das natürlich dazu. Es war die Steigerung von diesem, wie du es auch genannt hast, dieses Hypermännliche, ne? Und dann, ja, wie krass kann man werden, dann ein bisschen, dass man sich eine Maschinenpistole besorgt oder ein Sturmgewehr. Und deswegen war das für mich natürlich schon ein unglaublich großer Schritt und ja, war die logische Konsequenz von dem Weg, wozu ich mich entschieden habe, als Extremist unterwegs zu sein, um irgendwann auch mit Waffengewalt dieses Land zu übernehmen. Ja, ich war kein Vertreter mehr davon, in meinen 20er Jahren war ich kein Vertreter davon, dieses Land über Demokratie zu übernehmen. Ich war ein Vertreter des sogenannten Tag X, an einem unbekannten Tag mit Waffengewalt dieses Land zu stürzen.
Ja, solche Leute gibt's leider heute noch, muss man sagen. Und das nicht zu wenige. In der Presse wurde damals, glaube ich, über dich geschrieben, einer der gefährlichsten Rechtsextremisten der Republik. Wie ist das, das über sich selbst zu lesen?
Ja, ich kann da heute drauf gucken und sagen, ja, war vielleicht so.
Mhm.
Ich habe manchmal das Gefühl, weißt du, wenn du das jetzt so erwähnst, weiß ich bin gemeint, aber ich gucke da fast drauf, als wenn das eine fremde Person ist, über die wir dann so sprechen. Als wenn ich da jetzt so ein Bild sehen würde und diesen Zeitungsartikel, würde ich sagen, das war mit Sicherheit so, das war auch nicht untertrieben. Und bei mir hat eigentlich manchmal nur ein Funken gefehlt oder die Situation, dass es vielleicht auch zu schlimmeren Dingen gekommen wäre, auch vielleicht zu solchen Dingen wie einem Attentat oder sowas. Und bin ich dankbar dafür, dass es nicht passiert ist. Aber ist erschreckend von einem selber, das zu hören. Ne? Also gerade, weil es so konträr läuft mit dem Leben, das ich heute lebe. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, mit dem, was ich heute tun darf und dass es diese Dinge dann noch gibt. Also ist ja immer. Ich wollte gerade sagen, es ist ja schön, dass du mich daran erinnerst, aber das ist es eigentlich nicht. Ist aber wichtig, dass ich das auch immer wieder mal höre. Ja, das war so. Und umso wichtiger.
Aber fandst du das denn damals, als der Artikel rauskam, war das was dich stolz gemacht hat?
Ja, na klar. Ich gehe da sowieso auch immer mit einem Zwiespalt ran, genauso wie wie True Crime präsentiert wird, ne, wo ich mir dann sage, okay, also boah, da kann man schon bei einigen Formaten drüber sprechen, was ist das jetzt hier, ne?
Absolut.
Genauso war das bei uns, also ich habe ganz groß das mal kritisiert, auch Stern TV, ne, mit Familie Ritter, ne? Also ja, war das noch Journalismus oder war das Voyeurismus?
Ja.
Und wir saßen davor, wenn ich Fernsehartikel hatte und so ein Artikel rauskommen, die wurden ausgeschnitten, die wurden ins Clubhaus gehangen und hey, guck mal, wie wichtig wir sind, scheiß auf die Presse, scheiß auf die und so weiter. Das hatte fast manchmal noch eine Art Motor zu tun. Ne? Also ja, wir werden jetzt hier gesehen, man ist wichtig, es gibt Aufmerksamkeit bundesweit. Ich glaube, dass es einige Extremisten, die auch heute noch aktiv sind, egal ob politisch oder religiös, die da teilweise nachlechzen. Ne, der Skandal kann nicht groß genug sein und Hauptsache, es springt jemand drauf an.
Ja, ja, das ist eine ganz große Verantwortung, die du als Journalistin hast, auch gerade im True Crime-Bereich, der man sich immer bewusst sein sollte. Bei dir geht's ja jetzt so weiter, dass du einen Rockerclub gründest, die Schwarze Schar. Und wenn man jetzt ein bisschen was über Rockerclubs weiß, dann ist es ja, dass die sich jetzt nicht nur zum Motorradfahren treffen, sondern dass sie auch Business machen. Was ist denn euer
Also
Business?
Es gibt Leute da draußen, die es behaupten, das ist alles halb so schlimm.
Ja.
Das muss ich aber leider mit einem suffisanten Lächeln hier gerade weglächeln, weil hier wird sich zusammengetan unter dem Deckmantel, wir fahren Motorrad und sind ein bisschen Outlaws, also außerhalb der Gesellschaft. Wollen wir ja nur ein bisschen Motorrad fahren und nicht bürgerlich sein. Das sind in Großteilen sind das kriminelle Vereinigungen, die sich zusammenschließen mit einem Gebietsanspruch, meine Stadt, meine Regeln, mein Business. Das sind nicht alle, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, nicht alle Bandidos, nicht alle Hells Angels, nicht alle Outlaws, ja, sind das, aber die Strukturen sind da. Und dass da Geschäfte gemacht werden, und das war bei uns auch so, es war ein Zusammenschluss. Wir wurden als kriminelle Vereinigung gesehen und das waren wir auch. Unser Leben drehte sich um Kriminalität. Wie finanzieren wir unser Leben mit möglichst wenig Aufwand in der Kriminalität? Mit möglichst großem Nutzen.
Was war euer Business?
Eigentlich war es die Multikriminalität. Leute, die sich irgendwann in die Kriminalität bewegen, die machen nachher Business mit allem. Wenn die nur was hören, hier kann man 10 Blanko-Fahrzeugbriefe kriegen, dann nehmen sie die auch für kleinen Taler. Aber das Hauptgeschäft sollte es sein, dass ich mein Geld verdiente im Rotlichtmilieu, beziehungsweise dann auch hauptsächlich im Drogenhandel und damit einer Marihuana-Plantage, beziehungsweise im Kokainhandel.
Ah, okay. Du hast, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, du warst zu dem Zeitpunkt bereit zu töten, ne?
Ja, ich habe auch diese Gruppen beweihräuchern sich ja selber. Ne? So, wir sind Brüder, ne? One Brother, One Army, One Lava Lava, One. Und da hat man sich auch beweihräuchern und hat gesagt, na klar, Digga, den steche ich ab für dich, gehe ich 5 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre in den Knast, überhaupt kein Thema. Ich habe da, glaube ich, dran geglaubt.
Aber hast du es gesagt, weil du dachtest, es wird von dir erwartet oder weil es dazugehört, oder hättest du es wirklich, also?
Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt überzeugt.
Ja, krass.
Überzeugt. Für dich tue ich das. Ich muss gerade auch an die Person denken, über die wir am Anfang gesprochen haben, bei diesem einen Moment, wo 3 Monate vor diesem Streit hätte ich noch zu ihm gesagt, ich schmeiße mir eine Kugel für ihn.
Krass.
Ja, und 3 Monate später stehen wir im Clubhaus uns gegenüber, wollen uns an die Gurgel und alles bricht zusammen.
Hat es damals Situationen gegeben, wo es knapp war, wo du heute dankbar dafür bist, dass du nicht getötet hast, wo es hätte passieren können?
Es gab mehrere Situationen, wo ich froh bin, dass nicht jemand liegen geblieben ist. So hart das klingt, wenn ich das so direkt sage. Ich habe in meinem Haus, als ich mal überfallen worden bin, mit scharfen Waffen auf die geschossen. Wir haben mit Messern rumhantiert. Ich habe auf Leute eingeschlagen, um die Grenze zu überschreiten. Hab da unten keinen Mensch mehr gesehen. Hab da nur noch ein Stück Fleisch gesehen, auf das ich einschlag. Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen. Also, aber das mit Glück, ne? Und Glück kann man nicht rausprovozieren, das weißt du selber.
Ja.
Na, und das ist Glück, das kann ich nur jedem mitgeben. Na, nur weil es bei mir gut gegangen ist, dass ich nachher nicht ein Mörder geworden bin, heißt noch lange nicht, es geht bei euch gut. Also das ist, da bin ich einfach sehr dankbar für mich auch selber, dankbar dafür, dass ich selber nicht draufgegangen bin. Na, ich wurde 2-mal niedergestochen, schon einmal in jungen Jahren. Bin selber da an diese Schießerei gekommen, ich wurde zu Hause da überfallen. Wir waren in Situationen drin, wo wir mit Waffen losgingen, sind wir uns mit absolut radikalen mafiösen Strukturen angelegt haben und sonst irgendwas. Ich bin auch selber froh, dass ich nicht liegen geblieben.
Du bist ja Boss sozusagen von dieser Gang und da verdient man ja doch ein bisschen Geld mit diesen kriminellen Aktivitäten. Was machst du denn mit der ganzen Kohle? Hast du ein richtig geiles Leben damals oder?
Das Problem ist, beim schnellen Geld, weißt du, was damit passiert?
Das ist ja meistens schwarzes Geld, das muss man ja erstmal irgendwie, also man kann es ja nicht zu Hause nur.
Ja, es gibt auch viel größeres Problem beim schnellen Geld.
Weißt du, was schnell wieder passiert? Weg.
Das fliegt schnell wieder weg.
Ja, okay.
Das ist ein eisernes Prinzip. Du wirst das sehen, wenn du das Leute fragst, die mal in der Kriminalität waren, die werden dir das wie aus der Pistole antworten. Dein Lebensstil wird dementsprechend mit teuer und exklusiver. Ich habe selber angefangen, Drogen zu konsumieren. Das war jetzt auch nicht das Problem mit dem Geld, das war verfügbar. Ich habe sehr viel Geld rausgeschleudert in der Spielsucht. Habe mit Sicherheit einen Porsche durch die Nase gezogen. Einen Porsche habe ich in einen Automaten gesteckt.
Du Scheiße.
Ja, hätte ich auch beide gerne. Habe ich heute nicht mal im Maßstab 1 zu 48 oder so. Aber gut, ist halt so. Und ja, das Schwarzgeld sauber zu kriegen, ist nicht so das Problem. Also da redest du schon über Summen nachher. Wenn du vielleicht im hohen Millionenbereich bist, vielleicht wird es vielleicht problematisch. Aber auch für alles gibt es eine Lösung. Sondern dieser ganze Lebensstil war nachher so aufgebaut auf mehr. Gier frisst Hirn. Es hat nicht gereicht, aber wenn du das im Monat hast, muss man sich vielleicht vorstellen, guckst eine Folge bei dir und sagst, geil, 1 Million Zuhörer, aber warum habe ich nicht 1,2 Millionen?
Ja, stimmt.
Das ist einfach so ein Mechanismus, man wird nie satt in der Kriminalität. Es ist eine unglaubliche Sucht nach dem Geld, aber auch eine unglaubliche Sucht nach der Macht. Ich glaube sogar, das sind Teilen, die Sucht nach Macht größer war in mir als die Sucht nach Geld.
das fängt ja irgendwann an zu bröckeln. Ne? Du bist da ganz oben jetzt angekommen, also aus krimineller Sicht natürlich, aber dir selber geht's nicht mehr gut damit. Vielleicht kannst du das mal beschreiben, wie es da in dir drin aussieht.
Ja, das ist so, was ist, wenn man auf einmal seine Ziele erreicht? Ja, erfüllen die das Glück, was du dir vorgestellt hast, wenn du dieses Ziel erreichst? Und das kann konträr laufen. Wir hatten auf einmal diesen Club. Es wurde Geld verdient. Ich hatte das Geld. Ich hatte Immobilien, Autos, Motorräder, die Gruppe. Wenn ich gekommen bin, haben die Leute Angst gehabt und sonst irgendwas. Aber es hat zu meinem persönlichen Glück nichts beigetragen, sondern die Situation wurde eher schlecht. Dass die Dinge, die da waren, habe ich dann irgendwann gemerkt, habe ich auch zu einem gewissen Preis geopfert. Ja, also guck mal, ich habe in meinem Leben über 25 Hausdurchsuchungen gehabt. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, was das bedeutet. Du hast ja auch schon mit einigen Kriminellen zu tun gehabt, beruflich. Ja. Was das bedeutet, ich hatte massiven Polizeidruck, 20 Jahre lang. Medien, morgens los, vor Gericht. Das war, und das, was es mir gebracht hat, war bei einem gewissen Zeitpunkt, dass ich gedacht habe, das ist es vielleicht nicht wert.
Hast du denn zwischendurch viel im Knast gesessen?
Nein, ich habe erstaunlicherweise bin ich jemand, ich hatte 16 Jahre lang Bewährung, ich bin wirklich lange der Justiz durch die Finger geglitten. Sehr, sehr lange.
Glaubst du, wenn du mal richtig in den Knast gekommen wärst, dass das was geändert hätte? Weil ja oft immer gesagt wird, hier härtere Strafen und keine Bewährung und ab hinter Gittern und dann ist alles fein?
Ja, Gott sei Dank heißt dein Podcast nicht hätte Fahrradkette, weil ich weiß es nicht. Das ist natürlich ein schöner Gedanke, ne? In jungen Jahren mal so ein Dämpfer, ne? Hier so ein Schuss vor den Bug oder einen Treffer aufs Deck und jetzt mal 6 Monate. Das kann es aber auch verschlimmern. Je nachdem, in welchen Knast man kommt, wer arbeitet mit dir, was lernt man da, welche eigenen kognitiven Fähigkeiten hat jemand, um das zu verarbeiten. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich glaube trotzdem, und das ist ein bisschen doppelmoralisch von mir, mein Lieber, bin ich heute ein Vertreter davon, ich hätte härter bestraft werden müssen. Das ist jetzt leicht für mich zu behaupten, weil es mich jetzt nicht mehr betrifft. Genau. Aber das ist, glaube ich, eine Erkenntnis aus dem Ding. Ich bin viel zu lange mit Samthandschuhen angefasst worden in jungen Jahren. Und ich bin viel zu lange mit den Dingen durchgekommen.
Aber das ist ja auch eine interessante Erkenntnis. Und deswegen frage ich dich's ja auch, weil du ja das aus einer ganz anderen Sicht beurteilen kannst, als ich das jetzt zum Beispiel vielleicht sehen würde. Du hast jetzt diese ganzen Zweifel an dir selbst. Und das macht sich ja dann auch körperlich irgendwann bemerkbar, ne?
Ja, manchmal ist es dann so, dass als erstes mein Körper gestreikt hat. Ich habe aufgrund des, aus meiner Sicht, starken psychischen Drucks, ja, auch dass ich wieder Angst hatte, zu Hause überfallen zu werden, wenn ich rausgegangen bin, dass ich mir Waffen eingesteckt habe, dass ich mich dauerverfolgt gefühlt habe, ich am Handy nicht mehr gesprochen habe, im Clubhaus, dass ich den eigenen Leuten nicht mehr vertraut habe, ich dachte, die Bullen, und hat mein Körper angefangen zu streiken. Das Erste, was ich bekommen habe, war Schlafstörungen. Die Zuhörer, die das von dir hören, das kennen, wissen, wie scheiße das sein kann. Man kann einfach nicht mehr schlafen. Ja, der Kopf macht einfach, hört nicht auf. Ich habe dann dazu schwere Migräne bekommen auf einmal als Rockerboss mit Mitte 30. Ich bin dann wirklich von Arzt zu Arzt gegangen und habe mich untersuchen lassen. Ich habe gedacht, ich habe eine schwere Krankheit oder so. Ich habe gedacht, ich bin schwer krank. Bis dann wirklich ein Arzt zu mir gesagt hat, das ist die Psyche, Herr Schlafferbein. Sie sind körperlich grundsätzlich gesund. Das ist das Leben, das sie leben, das sie tötet. Und das war im Endeffekt der erste Gedanke, erstmal ganz zart in mir. Hier stimmt was nicht mehr.
Aber kannst du damals, du hast gesagt, Rockerboss Mitte 30 mit Migräne, kannst du mit irgendwem darüber reden?
Ja, guck mal, mein Leben war ja dauerhaft auf Stärke aufgebaut. Und das tun ja einige auch. Das hat ja gar nicht so viel mit Kriminalität zu tun.
Ja, ja.
Und dann erwartet die Community was. Dein Umfeld erwartet was, die Firma erwartet was. Und das war bei mir nicht anders. Aber bei mir war das auch noch so, ich habe natürlich auch diese große, starke Person nach außen gegeben. Alles war aufgebaut auf Stärke. Und ja, wem soll ich mich jetzt offenbaren? Meine damalige Lebensgefährtin, die hat mich kennengelernt als Rockerboss. Nicht mal zu der konnte ich ja gehen und sagen, weißt du was, ich glaube, hier stimmt was nicht. Wenn ich das zu meinen Jungs im Club gesagt hätte, ja, die hätten gedacht, okay, wenn die Bullen ihn jetzt cashen, in so einer Phase, na, wer weiß, was der auspackt. Und ich war einfach platt, ich war kaputt, aber ich hatte ja niemanden zum drüber sprechen. Deswegen, ich kann es immer wieder sagen, Leute, achtet in eurem Leben darauf, dass ihr irgendjemanden habt, der euch so nimmt, wie ihr seid. Wo ihr keine Rolle spielen müsst, wo ihr nicht die harte Managerin sein musst oder der harte Bauarbeiter von nebenan. Ja. Habt irgendjemand in eurem Leben durch so einen Wesen? Das hatte ich nicht. Und deswegen hatte ich auch das Gefühl, ich muss das hier alleine schaffen. Aber das, so war ich sowieso geprägt von meinen Eltern aus. Ne? Also Philipp, stell dich nicht so an. Ja, jetzt steh mal auf, sei hart, funktioniert's mal. 12 Stunden Arbeitstag ist doch gar nichts. Guck mal, ja, wir haben nach dem Krieg, ne, ich habe jeden Tag 25 Stunden gearbeitet.
Ja, und, ich weiß genau, was du meinst.
Hm. Ja, und das war so tief drin. Und deswegen hat der Körper wahrscheinlich da erst einen vorgeschoben, um zu sagen, pass auf, wenn du das so nicht verstehst, dann müssen wir es über den Körper machen. Wenn du es einfach aus kognitiver Kraft nicht schaffst, das zu verstehen, und dann wurde ich halt so krank.
Der Körper sagt uns schon was. Wir müssen nur dann drauf hören. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ne? Glaubst du denn, dass das nur was, also mit dem Druck und mit dem Lifestyle zu tun hat, oder hat das vielleicht auch was mit den Taten zu tun, die du da begangen hast? Also zu dem Zeitpunkt war es dir wahrscheinlich egal, aber vielleicht arbeitet es ja Unterbewusstsein schon.
Ja, da könnte ich mich wahrscheinlich bei dir und deiner Community einschmeicheln und sagen, ja, ich habe auf einmal empathische Gefühle gehabt für meine Opfer, aber das wäre gelogen. Da bin ich mir sehr sicher, das wäre gelogen. Weil zu diesem Zeitpunkt war ich nur bei mir. Hm. Ich habe gerade Migräne. Ich habe gerade Schlafstörung. Hm. Ich. Die Reflexion auf andere, die kam später. Ich glaube, dass da war ich ganz doll das erste Mal nur bei mir. Mir geht's schlecht. Mein Körper ist kaputt, mein Leben ist kacke. Da war ich, glaube ich, nur bei mir. Da haben andere noch gar keine Rolle gespielt, glaube ich.
Und dann gärt das jetzt so ein bisschen in dir und brodelt. Aber ich meine, ein wirklicher Ausstieg ist ja eigentlich auch keine Option, weil es gibt ja gar kein geregeltes Leben, in das du gehen könntest zu dem Zeitpunkt.
Naja, und du darfst nicht vergessen, besonders Extremisten oder so Menschen in der organisierten Kriminalität, die haben nur dieses Leben.
Ja.
Ich würde dir und deiner Community unterstellen, du hast halt Dinge neben diesem Podcast. Mhm. Du hast vielleicht Familie, liebe Menschen um dich herum, du hast ein Hobby, du hast vielleicht, das werden ganz viele haben, aber Extremisten oder die haben oftmals nur dieses eine Leben, worüber sie sich definieren. Die sind, auch wenn sie in einem Sportverein sind und dann ist wahrscheinlich auch ein sehr hypermännlicher Sport, ne, dann ist die sind immer in diesem Leben. Und deswegen war es mir klar, wenn ich hier was verändere und ich gehe hier raus, dann bricht alles zusammen. Ich habe nicht eine Gruppe, wo ich hingehen kann und sagen kann, oh Mensch, ich muss jetzt mehr Zeit mit euch verbringen, können wir uns nicht lieber dreimal die Woche zum Kegeln treffen, zum Fußball oder sonst irgendwas. Und Leute außerhalb dieser Bubble, die mich empowern und sagen, ja, zieh das durch, wir sind an deiner Seite und so weiter. Und das hatte ich alles nicht. Mhm. Deswegen war das umso schwieriger. Und deswegen habe ich mich diesen Schritt auch selber irgendwie nicht so richtig, habe ich den nicht selber so richtig gewagt.
Aber dann kommt ja eben doch dieser Moment, über den wir ganz am Anfang schon gesprochen haben, wo du dich dann offenbarst. Und dem Ganzen geht ja ein Streit voraus, hast du eben erzählt.
Genau, aber ich würde behaupten, dass es trotzdem da noch nicht so aus voller Überzeugung war. Mhm. Weißt du, das wäre jetzt so, da war das ja noch nicht in meinem Kopf so gereift, ja, jetzt ziehe ich das durch, sage ich, und geil, jetzt starte ich neu. Mhm. Sondern das war aus diesem Affekt heraus, ne, und dann in diesem Clubhaus, ne, Alkohol, Drogen, Gruppe. Aber der Moment war halt dann da.
Aber du hast es ausgesprochen, ne?
Genau, aber es war halt nicht, die Tragweite, das komplette Bewusstsein dazu, das war natürlich nicht da. Die Bombe schlug viel, viel später ein.
Ja, aber also ist ja schon so, dass es dann doch kein Zurück mehr gibt, ab dem Moment, wo du es ausgesprochen hast. Ne? Wie ist es dann weitergegangen?
Also man kann das gesprochene Wort genauso nicht zurückstopfen wie eine abgefeuerte Kugel, die kann man nicht zurück in den Lauf stocken. Das ist gesagt, wir alle sagen manchmal Dinge, die wir nicht sagen wollen, und sagen danach, Entschuldigung, meinte ich nicht so. Gesagt ist es. Es ist dann schwer manchmal zu sagen, ja, okay, vergesse ich. Das war schon ein heftiger Moment, als ich es dann gesagt habe. Aber es kam dann, glaube ich, auch sehr schnell die Erkenntnis bei mir, Gott sei Dank ist es raus. Gut.
Ja.
Gut, dann ist es raus.
Wie ist dein Leben denn danach? Du hast jetzt sozusagen hingeschmissen, hast gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Aber du hast ja gar nichts anderes eigentlich.
Ja, was passiert dann? Du wirst innerhalb von wenigen Stunden, wirst du für viele deiner sogenannten Brüder, wirst du zum Verräter. Mhm. Auch wenn du noch gar keinen Verrat begangen hast.
Ja, du hast ja noch mit niemandem geredet, du hast ja nichts ausgepackt bei der Polizei oder so, sondern du hast nur gesagt. Ja, aber
Verrat hat nicht nur damit was zu tun, sondern das ist ein gefühlter Verrat an der Kutte, an der Sache, an den Zeichen. Mhm. Nur durch den Ausstieg alleine, dass du sagst, dieses Leben und diese Farben und das, was du angeblich letzten Jahre dir das tätowieren lassen und gelebt hast und so weiter, schmeißt du den Leuten vor die Füße und sagst, du kannst und willst nicht mehr. Das ist schon der Verrat für die am meisten trifft.
Hattest du Angst, dass dir was passiert?
Ja, weil alles andere wäre gelogen. Also ja. Ich hatte Angst. Ich hatte in Teilen damit gerechnet, aber es war sehr schnell, war die Polizei im Spiel, die dann auch zu mir gekommen ist und gesagt, passen Sie auf, Herr Schlapper, hier gibt es eine Gefährdungslage. Weder sie noch die andere Seite soll hier sich zu irgendwelchen Dingen hinreißen lassen. Da wussten wir sind im Visier der Polizei schon. Das kann man ganz schwer beschreiben, wie das auf einmal ist, wenn über Nacht und binnen weniger Tage die Leute, die du mal sehr gemocht hast, in Teilen sogar sehr lieb hattest, wenn die innerhalb kürzester Zeit sich gegen dich stellen und zu deinem Feind werden, das macht was mit dir. Na, du, dann bricht auf einmal ja alle Werte und alle moralischen Themen, die du in dir hattest, brechen ja auf einmal in dir zusammen. Na, war das alles gespielt? Wir haben hier 10, 15 Jahre verbracht und über Nacht wegen Geld und Gruppe und so weiter stellen sich Leute gegen ein. Dann wurden das meine Feinde auf einmal und einige sind nicht mehr zu erreichen, melden sich nicht mehr, ne, mit denen du noch vor 2 Tagen auf Bruderschaft getrunken hast. Und das ist natürlich irgendwie, das macht ungemein, das ist ein unglaublich tiefer Fall, stark mit Depressionen verbunden, mit einem unglaublichen Leid und vielleicht mit der ersten Selbsterkenntnis auch, Scheiße, was für ein Leben habe ich gelebt? Mit was für Menschen habe ich mich umgeben?
Also erstmal eine sehr, heute weißt du, dass es wahrscheinlich eine depressive Phase war, damals weißt du es noch nicht, ne? Du liegst viel auf dem Sofa rum und dir geht's richtig, richtig schlecht. Und dann so ungefähr ein halbes Jahr, glaube ich, nachdem du ausgestiegen bist, wird die schwarze Schar dann verboten. 2014 ist das.
War ein bisschen anders, ja. Also, ja, der zeitliche Ablauf ist ein bisschen kompliziert.
Ja.
Also wir wurden 2014 verboten und ein halbes Jahr später nach dem Verbot wurde ich nochmal verhaftet.
Ah, super, okay. Weißt du noch, wie das war, als du davon erfahren hast, von diesem Verbot?
Ich muss dabei wieder grinsen, weil natürlich kann ich das nicht vergessen, weil morgens bei mir 20 Leute vom SEK eingerückt sind mit einem unglaublichen Aufwand. Mit der THW hatte draußen Scheinwerfer aufgebaut, die haben mein Tor aufgerammt und sind ins Haus gestürmt und eine unglaubliche Razzia hat stattgefunden. Das weiß ich natürlich noch sehr, sehr genau. Mhm. Ein Rieseneinsatz, meine Autos wurden beschlagnahmt, weil da drin Abhörgeräte verbaut waren. Das LKA kam dann irgendwann rein, nachdem das SDK das Haus gesichert hatte. Und dann haben die mir die Verbotsverfügung in die Hand gedrückt. Und da steht dann drin, weswegen man verboten wurde. Dafür muss man einiges tun, um als kriminelle Vereinigung verboten zu werden in diesem Land. Da wird dann aufgelistet, welche Straftaten uns unterstellt worden sind und so weiter. Und ich erinnere mich noch sehr genau, als sie mir das in die Hand gedrückt haben, dass ich einen Mix an Gefühlen hatte. Normalerweise wäre die Reaktion ja gegenüber der Polizei gewesen, ja, scheiß auf euch Bullen, ist doch scheißegal, ob ihr uns verbietet, wir machen weiter, wir sind Outlaws, wir sind das, wir sind dies und scheiß auf euch und Strukturen. Ich meine das zu erinnern, dass ich in Teilen das als Erlösung empfunden habe. Ja, ihr habt das jetzt verboten und das geht mit Erleichterung und Erlösung Hand in Hand.
Ja, weil du wolltest ja oder warst ja eigentlich schon geistig ausgestiegen, ne? Und damit ist dieses Kapitel dann auch offiziell geendet.
Ja, und damals war es für mich noch der Weg, irgendwie erhobenen Hauptes auszusteigen, weißt du? Das war mir damals noch wichtig, was die Leute von mir denken, weißt du? So, ja, okay, der ist ausgestiegen jetzt, weil der verboten worden ist, hat sich zurückgezogen, das war mir damals noch wichtig. Ne? Sondern ich bin nicht ausgestiegen aufgrund des Streites und so weiter, das wusste ja damals noch keiner extern. Und das war mir damals noch wichtig.
Aber es ist ja nicht nur so, dass der ganze Bums da verboten wird, sondern es hat für dich ja auch persönlich Konsequenzen. Du kommst nämlich in Knast und zwar im Dezember 2014 wirst du verurteilt, 2 Jahre und 10 Monate wegen illegalen Drogenhandels. Wie war das für dich, ins Gefängnis zu kommen zu dem Zeitpunkt?
Naja, war meine 2. Haftzeit. Das erste Mal war ich in Untersuchungshaft, jetzt bin ich rechtskräftig verurteilt worden, habe das Urteil auch sehr schnell angenommen vom Landgericht Schwerin. Ich muss auch dazu sagen, ich hätte mit Sicherheit über 10 Jahre verdient gehabt für meine Straftaten. Ja, wie war das? Ja, diesmal komme ich auch nicht als der Rockerboss, ne? Also diesmal komme ich schon als Aussteiger, als Verräter an der Sache in den Knast. Ich komme trotzdem noch als die Person, die ich bin, in den Knast, ja. Also da haben schon einige Leute so gemunkelt, ja, das ist ja jetzt, ist er da ausgestiegen und so weiter. Ich bin dann trotzdem kein Opfer geworden, weil sie natürlich klar wussten, okay, das, ne, die Strukturen gab es oder. Ne, und das hat der gemacht. Aber ich bin dann diesmal in den Knast gekommen mit einer gewissen Befreiung von der Psyche her. Ich bin zwar im Knast nochmal eine schwere Depression gefallen, habe mich dann auch an den Gefängnispsychologen gewandt und evangelische Pastoren, die dort Seelsorge gemacht hat. Und meine Eltern haben das sehr massiv unterstützt im Gefängnis, zu denen ich dann zurückgefunden habe. Aber das war schon ein anderer Aufenthalt. Ich hatte sogar teilweise im Gefängnis Tage, die mich in Teilen glücklich haben scheinen lassen. Ich wurde künstlich entschleunigt vom Knast, ein Leben auf der Überholspur von 180 auf 0 runter. Draußen ist alles zusammengebrochen, es war mir alles scheißegal draußen. Ich habe mein altes Leben sowieso gehasst, dann soll die Welt auch brennen, die ich hinterlasse, ja. Und ich bin dann im Knast, habe ich ja zum Buddhismus dann gefunden, hab viel gelesen und habe dann irgendwann den Knast wirklich gesehen als eine Art buddhistischen Retreat. Den als Auszeit zu nehmen, um an mir zu arbeiten und mein neues Leben vorzubereiten.
Würdest du so weit gehen zu sagen, dass es dir im Knast besser ging als draußen?
Es gab mit Sicherheit die Tage, wo ich das Gefühl mal hatte.
Ja.
Das darf aber nicht drüber hinwegtäuschen, wenn sie mir die Tür aufgeschlossen haben, wäre ich jederzeit rausgegangen.
Klar.
Ja, also das wäre, aber ich hatte Tage, ich habe damals noch geraucht und ich hatte Tage, wo ich in meiner Zelle war, habe mir meine Zigaretten rausgeholt, habe mir einen Kaffee gemacht, habe meinen Fernseher angeschmissen, habe tagsüber gelesen, besonders an so Tagen wie heute. Ne? Wir haben hier in Schleswig-Holstein 6 Grad, Regen, keiner macht so schön grau wie Schleswig-Holstein. Und dann hatte ich ein gewisses Glück, mich dazu zurückzuziehen, zu lesen, mein Studium zu machen und losgelöst von der Welt. Guck mal, ich habe mein Frühstück bekommen, ich habe meinen Mittag bekommen, abends habe ich mir vielleicht was gekocht in der Knastküche. Das war natürlich alles nicht mit Luxus und nicht mit, dass ich mir da sage, ich mache mir dann Rinderfilet oder so, aber das hatte ich, ja. Keine Verantwortung. Da geht es nicht um, die Gaspreise sind höher, die Autoversicherung ist fällig am 1.1. Wir haben vergessen, die Hecke zu schneiden, draußen liegt noch Schnee und ich muss auch noch einkaufen und irgendwas und die Freunde wollen es auch noch am Wochenende sehen. Es war so leicht strukturiert, so einfach, ich musste mich um nichts kümmern und ich konnte den Geist fliegen lassen.
Du hast eben ganz kurz diesen Psychologen erwähnt im Gefängnis, ne, der ja ganz viel mit dir arbeitet und eine sehr gute Geschichte finde ich, das habe ich irgendwo gelesen, dass du bei ihm ja am Anfang in diesen Anfangsgesprächen mal die Sorge geäußert hast, dass du vielleicht möglicherweise in eine Depression rutschen könntest und seine Antwort darauf finde ich wirklich gut. Vielleicht kannst du die mal gerade wiedergeben.
Ja, also Ich hatte in meinem Leben mal eine ganz arrogante Herangehensweise an so Leute, die Psychologie oder sonst was studiert haben, wo ich gedacht habe, ja, Digga, puh, gut, beeindrucke mich, ja, so Sigmund Freud, leg dich auf die Couch und ja, reparier mich mal. Und ich war dann bei ihm und ich konnte mir das nicht vorstellen, wie sieht so eine Therapie aus. Und dann hat er auch damit gespielt, so eine ganz komische Stille zwischen Menschen, das können einige auch nicht aushalten, zwei Menschen sich mal anschweigen und sich angucken, das ist ja auch so eine Thematik in Coachings oder in der Psychologie, ja, Schweigen auszuhalten. Ja, dann saßen wir bei ihm und dann irgendwann hat er mich ja so getriezt, um mich zu gewissen Themen zu äußern und so und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ja, ich glaube, ich wende mich auch an Sie, weil ich habe Sorge, dass ich irgendwie in eine Depression reinrutsche oder so. Und da hat der Psychologe halt zu mir gesagt, keine Sorge, Herr Schlaffer, ich glaube, da sind Sie mittendrin. Ja, also da sind Sie schon, ne? Sie sind hier, weil Sie da drin sind, das Gott sei Dank erkannt haben. Und das war halt auch damals auch immer noch so diese Angst, ja, ich darf das, guck mal, weißt du, eben wenn ich schon so vorsichtig formuliert habe, war das ja fast schon wie so eine Rechtfertigung, oh Gott,
ja
ich könnte in eine Depression rutschen, nee, mir doch nicht, ich doch nicht, ich bin doch so stark und ich bin doch so männlich und das kann mir doch nicht passieren. Merke ich ihm gerade schon, wo ich es erzählt habe und der dann ganz klipp und klar zu mir gesagt, Herr Schlaffer, also da machen Sie keine Sorgen, da sind Sie drin.
Und dann kannst du endlich mit ihm dann darüber reden, du hast den evangelischen Pfarrer noch, Pastor noch genannt, kannst dich öffnen, wir sprechen später im Bonusteil bei Podimo noch ein bisschen intensiver über diese Knastzeit, aber mich würde jetzt erstmal interessieren, wie es danach für dich weitergeht, also knapp 2 Jahre lang bist du drin, dann wirst du vorzeitig entlassen. Was macht man an so einem ersten Tag in Freiheit? Man hat sich wahrscheinlich vorher schon die ganze Zeit überlegt, was werde ich an diesem Tag tun? Und dann kommt dieser Tag.
Ja, das ist auch so ganz unspektakulär. Es gibt so eine Gegensprechanlage, wo die Beamten, also wo man raufdrücken kann und dann mit dem Amt sprechen kann. Da soll man auch nicht draufdrücken. Das ist keine Infozentrale, ja. Wenn man da dreimal draufdrückt, ohne dass das wichtig ist, dann gibt's auch richtig Maßnahmen. Ja, und dann ging die Sprechanlage an und dann hieß es so, Schlaffer, Sachen packen, Sie sind entlassen worden. Hier ist ein Fax vom Gericht. Also so, raus. Okay, Ich saß ja in der JVA Stralsund und Stralsund ist so 2 Stunden Autofahrt von Lübeck entfernt und ich bin raus mit paar Habseligkeiten, die ich hatte. Den Rest habe ich an den Gefangenen verschenkt. Das macht man so, wenn man nicht ein totales Schwein ist. Und lässt das dann denen zurück. Hab dann meine Sachen, hab nur die paar privaten Sachen mitgenommen. Und ja, ich hatte damals schon ein Auto stehen dann da. Und bin in mein Auto und bin nach Lübeck gefahren, habe meine Eltern angerufen und habe gesagt, Mama und Papa, ich bin ab heute wieder bei euch zu Hause. Und ich habe dann meinem Vater gebeten, dass er losfährt und Currywurst Pommes holt und irgendwie ein halbes Hähnchen und hat er für meine Eltern und mich irgendwie Imbiss geholt und wir saßen dann bei denen im Wohnzimmer und wir haben eine Flasche Wein aufgemacht und dann Imbiss gegessen sozusagen. Weißt du, es gibt ja Leute, die sprechen manchmal auch über eine Gefängniszeit, das widert mich dann auch so an, also halt so, ja, Knast und cool und halb so schlimm. Mhm. Und wie ein Mann ohne Knast ist und wie ein Mann ohne Baum, die sollen am besten alle ihren Mund halten. Also wer Knast geil findet, der muss draußen ein richtig beschissenes Leben haben oder auf nichts anderes in seinem Leben geleistet haben, außer dass er sich von den Bullen hat erwischen lassen. Und für mich war das Wiedererringen dieser Freiheit, wieder selbstbestimmt zu sein, war ein unglaubliches Gefühl. Ich wurde dann ja im Januar irgendwie entlassen und hatte das Gefühl so, ja, jetzt kommt das Jahr, hoffentlich kommt der Frühling bald und das Gefühl der Freiheit, wieder zurück zu haben, selbstbestimmt zu sein, war ein unglaublich tolles Gefühl.
Ich habe, die Frage fällt mir gerade ein, weil du von deinen Eltern gesprochen hattest. Hattest du zwischenzeitlich überhaupt Kontakt zu denen, als du so in dieser erst Nazi- und dann Rocker-Szene eingetaucht bist?
Nein, ich hatte ganz massiv den Kontakt zu meinen Eltern eingestellt. Nicht nur eingestellt, sondern in Teilen fast aufgehoben. Ich bin 2-mal im Jahr zu denen gefahren, aber dadurch, dass es so viele Befindlichkeiten meinerseits gab und mit Sicherheit auch in Teilen meines Vaters mir gegenüber, ist es innerhalb kürzester Zeit immer explodiert, wenn wir auf Familienfeiern waren. Ja? Also so Väter und Söhne ist, glaube ich, sowieso öfters mal eine spezielle Verbindung. Ich hatte immer das Gefühl, ich genüge meinem Vater nicht. Und dann sind wir aufeinander getroffen, dann sind wir explodiert. Und deswegen habe ich mich ferngehalten von der Familie. Wenn wir aufeinander getroffen sind, gab es meistens Ärger. Aber als mein Leben dann zusammengebrochen ist mit dem Verbot des Vereins damals, der kriminellen Vereinigung, habe ich mich an meine Eltern gewandt und die standen wirklich Gewehr bei Fuß und haben gesagt, Philipp, wenn du da raus möchtest, dann helfen wir dir natürlich. Du bist unser Sohn und wenn du zu uns kommst, dann sind wir für dich da. Also das haben sie immer bedingungslos gemacht.
Toll, das ist wirklich toll. Wie ist eure Beziehung heute?
Meine Eltern sind meine besten Freunde in meinem Leben. Ich sehe meine Eltern fast täglich. Die sind ja 82 und 83 jetzt. Und ich kann es nur jedem mitgeben, Zeit ist endlich.
Stimmt.
Kein Streit ist es wert, dass man das bis in die Holzkiste treibt, egal von welcher Seite. Es gibt keine Allgemeinformel. Es gibt Dinge, die in Familien passieren, wo ich nicht, das steht mir nicht zu, drüber zu sprechen. Aber wenn es Dinge sind, die man überwinden kann, dann kann man Dinge auch mal ruhen lassen. Das haben wir auch getan. Wir mussten es auch lernen, als Familie nicht über die Vergangenheit immer zu sprechen und alte Dinge rauszuholen, weil wir haben dann irgendwann beschlossen, wir ziehen weiter. Und mein Vater hat dann irgendwann mal gesagt, wir haben seit 10 Jahren das beste Leben als Familie, das wir je hatten. Also mit meiner Schwester, mein Schwager, meine kleine Nichte. Ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt, habe mir meinen Stiefsohn, den Jordan zu Hause, den ich sehr lieb, auf den ich sehr stolz bin. Das wäre schön, wenn das nicht rausgeschnitten wird. Das soll er sich irgendwann mal anhören.
Das hoffen wir, dass er sich das anhört und dann stolz auch auf dich ist.
Ja, von daher waren die Menschen mit die wichtigsten auch in dieser Deradikalisierung. Ne? Weil ich wusste ja nicht, ne? Gib mir ein Philipp Fleiter nochmal eine Chance. Ja, also woher soll das ein Extremist wissen oder ein ehemaliger Krimineller? Ne? Und deswegen brauchte ich am Anfang irgendwie diese Nestwärme aus der Familie, die gesagt haben, nein, wir werden das schaffen und es wird Menschen geben, die dir die Hand reichen und damit haben sie auch recht behalten.
Wie hast du denn deine Frau kennengelernt überhaupt, von der du jetzt gerade gesprochen hast?
Meine Frau kommt aus ganz anderen Verhältnissen. Die kommt aus dem Pferdesport, die ist Bereiterin, die hat mit diesem Leben noch nie was zu tun gehabt. Aber sie ist glücklicherweise mit der Einstellung rangegangen und hat mich kennengelernt über gemeinsame Bekannte und hat gesagt, naja, den Menschen, den ich jetzt kennengelernt habe, in den habe ich mich verliebt und nicht in den alten Philipp. Und ich glaube, das sagt sehr viel über sie aus. Und es war aber nicht ganz so einfach. Ne? Also mit der Vergangenheit. Ne? Wenn man Google einschmeißt und meinen Namen eingibt, da kommt natürlich viel Scheiße.
Ja, klar. Also das heißt, sie wusste relativ von Anfang an, was du mal früher gemacht hast.
Da hat mir Gott sei Dank der Psychologe geholfen. Ne? Also der Psychologe hat zu mir im Knast gesagt, und weil es ein großes Thema für mich war, wo finde ich neue Freunde? Wer würde mir wieder eine Chance geben? Hat der Psychologe gesagt, Herr Schlaffer, passen Sie auf. Wenn Sie rausgehen, durch Ihre Optik und durch Ihr Tun und Ihr Sagen, wird das sowieso Leuten auffallen, dass Sie irgendwie ja nicht 0815, sag ich mal so, sind.
Ja.
Dann sagen Sie es ganz ehrlich, weil wenn Sie es verbergen, dann haben Sie vielleicht 6 oder 8 Wochen mit Menschen zu tun, die Ihnen dann eine Chance geben. Und wenn Sie es dann hören über Sie, dann brechen Sie vielleicht den Kontakt ab und dann haben Sie deren Zeit und Ihre Zeit verschwendet. Sagen Sie den Leuten ganz ehrlich, passen Sie auf, das und das bin ich, das und das ist meine Vergangenheit. Ich bin da ausgestiegen, ich will da raus, ich will mich verändern. Gib mir eine Chance, mich kennenzulernen. Wenn du das nicht möchtest, verstehe ich das. Aber dann müssen wir unser Gespräch jetzt hier beenden. Und diese Anleitung, die ich im Groben jetzt hier erklärt habe, die habe ich genutzt und war aus meiner Sicht ein Erfolgsmodell und kann ich auch nur jedem da draußen mitgeben, wer sich mal verändern möchte. Seid ehrlich mit den Menschen. Seid ehrlich. Es gibt da draußen so viele tolle Menschen, die euch eine Chance geben. Guck mal, ich hatte gedacht, dass ich viel größere Ablehnung habe. Habe ich wirklich gedacht, das war meine größte Sorge so. Aber ich habe ganz wenig Ablehnung erfahren. Also die meisten Leute haben gesagt, ey krass, wenn du dich verändern möchtest, und dann kriegst du eine Chance. Und das ist, finde ich, eine tolle Botschaft, dass diese Gesellschaft das leistet.
Das finde ich auch ganz toll und auch ganz wichtig. Weißt du, das versuche ich auch in meinem Podcast immer wieder unterzubringen, dass wenn Menschen dann ihre Strafe abgesessen haben, dann haben die ihre zweite Chance verdient. Weil so ist unser System. Es wird immer Leute geben, die im Gefängnis besser aufgehoben sind als in Freiheit. Da machen wir uns mal nichts vor. Aber es nützt ja nichts, die Leute für immer auf irgendwelche Inseln zu sperren und den Schlüssel wegzuschmeißen. Du hast von zweiten Chancen gerade gesprochen. Soweit ich weiß, hast du auch Kontakt zu deinen damaligen Opfern aufgenommen. Wie war das?
Ich glaube, wir Menschen oder viele von uns sind immer sehr schnell nur bei sich. Mhm. Ja, was ist mir angetan worden? Ich Opfer, mein Leben. Das war natürlich bei mir auch so. Es ist unweigerlich, wo ich mich in der Psychotherapie mit mir selber beschäftigt habe, dass ich auch irgendwann auf meine Opfer zu sprechen komme. Das ist unausweichlich. Das ist natürlich sehr unangenehm, sich auf einmal damit zu beschäftigen, warum hast du diese Menschen zu Opfern gemacht? Und es ist dann irgendwann so gekommen, als ich bei YouTube erfolgreicher wurde, haben sich dann auch gewisse Menschen bei mir gemeldet und haben gesagt, Mensch Philipp, krass, dich heute so zu sehen. Also erstmal habe ich angefangen, Entschuldigungsbriefe aus dem Knast zu schreiben. Das war das Erste. Das war für einige noch so ein bisschen so, ist das jetzt hier eine Auflage vom Knast?
Muss er das jetzt? Hat ihm das der Anwalt geraten oder irgendwie so?
Ja. Das war alles nicht so. Ich hatte meine Strafe. Es hätte weder positiv noch negativ was beeinflussen können. Aber das Gefühl, glaube ich, war da. Weißt du, so, jetzt macht er das. Und dann, als ich rauskam und dann, wie gesagt, mit YouTube gestartet habe und so weiter, dass dann sich auch Opfer bei mir gemeldet haben und haben gesagt, so, oh, krass, Philipp, was du da jetzt so machst. Aber ich würde dich gerne mal persönlich treffen. Dann habe ich gedacht, so, oh, krass. Ich habe dann ein Opfer hier bei mir aus der Gegend hier auch, den ich schon in jungen Jahren in der Schule zusammengeboxt hatte, wo ich mich nicht mal dran erinnern konnte. Und ich habe sein Leben für die nächsten Jahre so massivst beeinflusst, dass er sich nicht mal an die Bushaltestelle getraut hat, ne? Dass er Angststörungen gehabt hat, teilweise Panikattacken bekommen hat. Und ich konnte mich kaum dran erinnern, weißt du? Und mit denen habe ich mich dann hier vor Ort getroffen. Der hat mich noch zu sich nach Hause eingeladen, zu seiner Frau, und seine Kinder waren da. Der hat noch für mich ein geiles Stück Fleisch besorgt, hat noch einen Gin Tonic besorgt, den er dann mit mir angestoßen hat, um mit mir darüber zu sprechen, und wollte es unbedingt aufarbeiten und so weiter. Und ich fühlte mich, das war so ein fürchterlicher Termin, aber es hat ihm so unglaublich viel getan. Aber das waren so mit die unangenehmsten Dinge, die ich in den letzten 10 Jahren in meinem neuen Leben gemacht habe. Ich glaube, es hat vielen meiner Opfer geholfen, aber natürlich für mich war das, über das zu hören, was für ein Schwein man war, welche Auswirkungen das hatte. Und das können halt viele Gewalttäter, und ich wünschte, man könnte das irgendwie machen, dass man Gewalttätern sagt, guck mal, das passiert. Durch deine Taten passiert das den Menschen, und das hat auf deren Leben einen Einfluss über so viele Jahre. Und das habe ich leider dann auch erst mit knapp 40 gelernt.
Eines der Opfer hat, soweit ich weiß, deine Entschuldigung nicht angenommen. Wie gehst du damit um?
Also, ich wurde zumindest ignoriert, und das habe ich zu respektieren. Es steht mir nicht zu, als Täter zu verlangen, du musst dich rechtfertigen, du musst mir das erklären, du musst mit mir sprechen. Es ging mir auch nicht darum, dass sie so eine Entschuldigung akzeptieren oder so. Das kann ich auch nicht. Es ging auch nicht um Vergeben und Vergessen, das haben die auch alles, jeder sehr unterschiedlich formuliert. Aber diese Person, dann habe ich dann auch gesagt, okay, dann nicht. Ne? Die Geste ist da, vielleicht hat sie trotzdem was bewirkt, aber vielleicht war es auch voller Abkehr. Und das muss man als Täter auch wissen, man darf die Leute nicht wieder drängen, ja, wieder Täter werden, weil dieses Drängen könnte wieder psychischen Druck, es könnte Narben aufreißen. Und deswegen, dann habe ich das akzeptiert und bin dann weitergezogen und habe es dann auch nicht wieder versucht.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass du angefangen hast, als Anti-Gewalt-Trainer zu arbeiten? Das finde ich auch ganz spannend als Job.
Ja, also ich bin heute sehr divers aufgestellt. Mir wurde ja zugesagt, ich darf sogar mein Buch bewerben. Das ist ja so ein Hörbuch raus. Philipp Schlaffer, Hass macht Gewalt, Spiegel Bestseller geworden. Ein Ex-Nazi, Rotlichtrocker packt aus. Dankeschön dafür, Philipp, dass ich das machen darf. Wer da Lust hat, in die Geschichte einzutauchen, kann das gerne tun. Ja, eigentlich ist das Gefängnis draufgekommen. Ich hatte eine sehr tolle Anstandsleiterin, die sich sehr für mich eingesetzt hat mit allen Widerständen. Ich war ja ein Hochsicherheitsgefangener mit einem sehr hohen Bekanntheitsgrad, ne? Also, ne, wo die Presse schon auch hingucken könnte, wieso wird der entlassen, wieso kriegt der das und das. Und irgendwann, nach ein paar Monaten, haben die mir auch meine Veränderung geglaubt.
Ja.
Weißt du, so am Anfang bist du so ganz motiviert, ne? Du läufst da so rein und sagst, ich will mich verändern, Chaka, ich schaff das. Und ja, Digga, ich war 20 Jahre Neonazi, 20 Jahre Kriminell, das schüttelt man nicht ab wie so eine alte Regenjacke. Ja, und sagt, jetzt bin ich wieder, ne, das habe ich mir auch zu euphorisch, zu schnell vorgestellt. Ne? Und dann ist aber diese Veränderung ein Marathon und kein Sprint. Mhm. Und dann haben die gesehen, okay, ich laufe denen wirklich, ich gehe diesen Weg, und haben die ersten Menschen mir angefangen zu glauben. Und dann gab es immer wieder Gespräche, dass sie auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, Herr Schlaffer, eigentlich mit Ihrer Vergangenheit müssten Sie eigentlich irgendwann an die Öffentlichkeit gehen. Wenn Sie diesen Wandel schaffen, wenn Sie das Gefängnis hinter sich lassen, dann müssten Sie das eigentlich erzählen. Und dann hat auch der Psychologe für mich beispielsweise so Vereine rausgesucht aus Schweden, wo es hieß, so ehemalige Gefangene Arbeit mit Jugendlichen, oder dass so Projekte in Europa gab und so weiter. Das hat er mir alles in die Zelle gegeben und mir das mitgegeben. Hab mich da sehr motiviert. Und so bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, irgendwann auch was zu machen jenseits des Monetären. Ich wollte auch irgendwas machen, wo ich drin nicht einen Sinn sehe. Und das war, ich habe das gesehen, als ich mich ehrenamtlich engagiert habe nach dem Knast, dass junge Leute irgendwie auf mich reagieren. Ja, die spüren, dass das, was ich denen erzähle, das ist real. Das ist keine ausgedachte Geschichte. Ich bin auch nicht durchpädagogisiert. Ich glaube, das merkt man hier, wenn man mir zuhört. Ich bin nicht, mir ist das egal, was Leute hier von mir denken, ja, von irgendeinem Institut oder sonst was. Und da habe ich gemerkt, dass die jungen Leute das abholt. Und dann habe ich eine tolle Stifterin gehabt, die mir dann eine Ausbildung zum Antigewalt- und Deradikalisierungstrainer bezahlt hat. Das habe ich in Berlin gemacht beim Violence Prevention Network.
Das ist toll, weil dann kannst du eben was zurückgeben, finde ich. Und was mich jetzt noch so interessiert, du hast gerade gesagt, 20 Jahre Neonazi, Rocker, das schüttelt man nicht ab wie eine alte Regenjacke. Wie viel von dem Neonazi und von dem Rocker ist denn jetzt noch in dem heutigen Philipp? Also merkst du das manchmal noch, dass da noch so ein Anteil in dir drin ist von diesem Gewalttäter?
Also, guck mal, ich bin jetzt mittlerweile 10 Jahre straffrei, was mir niemand zugetraut hat. Ich glaube, für das Leben, das ich gelebt habe, ist das schon eine ganz gute Leistung.
Absolut,
ich will dafür keinen Applaus, aber es ist für das Leben, was ich vorher gelebt habe, ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Leistung. In mir steckt mit Sicherheit kein nichts Kriminelles und kein Neonazi mehr. Aber ich bin immer noch der Typ, der ich bin. Und das ist auch, glaube ich, aus Sicht, zumindest meines Psychologen damals, hat er gesagt, wir können nicht ihren Charakter neu erfinden, sondern wir müssen ihre Methoden und Denkweisen, da müssen wir hergucken, wo kommt die Gewalt her, wo kam der Hass her, und das leuchtete mir ein. Aber ich bin immer noch der ich bin. Ich glaube, dass wir alle mal gewisse Charakterzüge haben, wo Leute von außen sagen, boah, brauche ich heute mal nicht.
Aber du hast Wege gefunden, anders damit umzugehen, und du kannst, glaube ich, das habe ich schon jetzt gemerkt in dem Gespräch, deine Gefühle auch besser artikulieren. Es ist nicht immer alles sofort in Wut, auch wenn du vielleicht eine kürzere Zündschnur hast als andere Leute.
Und ich erkenne, wenn ich mal wieder gestresst bin oder so. Ich habe jetzt eine ganz tolle Gesprächspartnerin, Therapie. Ich bin ein großer Freund für Leute, sich einen passenden Coach oder sowas zu suchen.
Oh ja, ja. Mach das, Leute.
Ja,
mach
also das. Wir tragen alle manchmal Dinge mit uns rum, die uns zerstörerisch wirken, die uns belasten. Und das kann man nicht immer alles beim Partner abladen, sondern manchmal braucht man einen Blick von außen, wo man Dinge loswerden kann, die nicht moralisch kommentiert werden und so weiter. Also deswegen, da achte ich drauf. Und weißt du, so gehe ich damit um, und ich weiß, ich beschäftige mich mit mir selber, versuche dann zu gucken, wenn ich merke, hier wird es wieder sehr, sehr wütend im Geteilen, und begebe mich dann auch in eine Therapie und sage, okay, gucken wir, was da los ist, und bezahle dann diese Therapie.
Das ist, kann ich mich nur anschließen. Therapie, wenn man es irgendwie kann, ist was ganz, ganz, ganz Tolles, was man nutzen sollte. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss dieses Interviewteils. Was ist denn mit dem Hakenkreuz-Tattoo passiert, frage ich mich.
Ja, also die die sind natürlich übergestochen. Das waren auch das Hakenkreuz war das erste Tattoo, was ich überhaupt stechen lassen. Das ist jetzt alles nicht sehr schön auf dem Körper. Das sind jetzt alles so schwarze Balken natürlich. Aber das habe ich selber im Spiegel nicht ertragen. Deswegen, ich habe mittlerweile, glaube ich, 10 oder 12 übertätowiert. Sie sind trotzdem im Großteil noch als rechtsextreme Tattoos zu erkennen. Was natürlich scheiße ist, weil besonders, wenn Leute mich kennenlernen und das mich innerhalb von Sekunden einstufen müssen, in Schublade packen müssen, das tun wir Menschen nun mal, dass die Leute das Gefühl haben, oh Gott, das ist immer noch ein Nazi und so weiter. Ist unangenehm, aber ich kann nicht alles übertätowieren, ich kann nicht alles weglasern, so einfach ist das nicht, wie die Leute sich das vorstellen. Aber die verbotenen Sachen sind alle weg und da bin ich auch sehr dankbar für.
Wie denkst du darüber, dass die Positionen, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, also die ihr da eingenommen habt in eurer Gruppe, ne, diese Entmenschlichung von Menschen mit anderer Hautfarbe oder politischen Gegnern, das sind ja Positionen, die heute zum Teil im Bundestag angekommen sind. Wie denkst du darüber?
Also ich persönlich, mir hat das am meisten getan, meinen Hass zu überwinden, besonders gegenüber Menschen, hat mir am meisten geholfen, dass ich Menschen begegnet bin. Ich habe Menschen kennengelernt. Ich habe beispielsweise mit 40 meinen ersten Menschen mit einer Behinderung kennengelernt. Und Philipp, so hart das klingt, ich war mal ein Vertreter der Euthanasie. Also für die kurze Erklärung, die Euthanasie ist das Programm der Nazis gewesen, um Menschen mit einer Behinderung geistig oder körperlich zu töten. Systematisch.
Unwertes Leben. Ne?
Unwertes Leben, um das sogenannte Erbgut nicht zu gefährden, von dem Super-Aria sozusagen. Da war ich mal ein Vertreter davon. Schwer genug, das heute so zu erzählen, weil ich heute zwei enge Freunde von mir habe, die eine Behinderung haben, die beide als unwertes Leben gegolten hätten. Hat mir das erst überhaupt geholfen, als Beispiel diese Menschen kennenzulernen. Ich kann es immer wieder nur sagen, geht raus, lernt Menschen kennen, lernt Kulturen kennen. Dann stirbt auch der Hass und dann versteht man die Welt ein bisschen besser.
Wenn du heute auf diesen einen Moment zurückblickst, wo du das erste Mal aussprichst, ich habe keinen Bock mehr, was für ein Gefühl löst das in dir aus?
Gott sei Dank habe ich es gesagt. Gott sei Dank. Stell dir vor, ich hätte es nicht gesagt. Stell dir vor, es hätte sich wieder eingerenkt. Ja. Stell dir vor, jemand im Club wär als Mediator gekommen und hätte gesagt, pass auf, das fangen wir jetzt alles ein. Reset, komm, wir vertragen uns alle, geht weiter. Boah, wer weiß, wie lange ich da noch drin gefangen wäre. Vielleicht immer noch oder sonst was. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Mann, alles das Neue, was ich hier habe. Hier meine neue, kleine, tolle Familie hier. Ich muss gleich Hausaufgaben kontrollieren. Die haben morgen einen Vortrag. Das wird natürlich das jetzt. Aber ja, ich kümmere mich heute um Hausaufgaben. Keine Polizei steht mehr draußen. Ich bin mit Polizisten befreundet. Ich habe einen tollen Freundeskreis. Meine Frau ist da. Ich werde heute Abend in die Sauna gehen. Ich liebe mein neues Leben. Und Gott sei Dank habe ich da zu dem Zeitpunkt gesagt. Ich bin dem einfach so dankbar für. Gott sei Dank hatte ich da einmal den Arsch in der Hose und habe das gesagt, dass ich nicht mehr kann.
Das ist ein Plädoyer fast gewesen. Großartig, wie du, also man spürt das einfach so sehr, wie sehr du das meinst, was du sagst. Wie war das für dich heute, mit mir über diesen einen Moment zu sprechen?
Ja, war schon speziell und ich bin dir da schon dankbar für. Das war sehr, sehr, sehr bildlich heute, ne? Und wirklich habe ich mich da kurz vorher mit beschäftigt, und während des ganzen Zeit, wo ich mit dir gesprochen habe und jetzt heute mit Sicherheit danach noch. Gott sei Dank gab es diesen Moment. Ich habe den, glaube ich, nie so richtig für mich rausgearbeitet, wie wichtig dieser Moment war. Ich habe den noch nie so wirklich dargestellt. Das hat dort was mit mir gemacht und werde ich mit Sicherheit heute noch mitnehmen.
Der Anfang von einem neuen Leben eigentlich, ja, ne? Ja, im Nachhinein betrachtet.
Eigentlich war es irgendwie so Stunde Null, ne? So. Ja.
Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ich habe heute ganz, ganz viel mitgenommen. Dankeschön, Philipp.
Dankeschön für die Einladung, Leute. Bleibt sauber.
Philipps Geschichte zeigt mal wieder ganz deutlich, es ist nie zu spät, sich anders zu entscheiden und ein neues Leben zu beginnen. In diesem Fall ohne Hass, Gewalt und Hetze. Eine Geschichte, die, wie ich finde, gerade in diesen Zeiten auch ein bisschen Hoffnung gibt. Wenn ihr mehr über Philipps Geschichte hören wollt, dann kann ich euch sein Buch empfehlen. Außerdem gibt's, wie schon erwähnt, noch einen Bonusteil bei Podimo. Da sprechen wir über seine Zeit im Gefängnis. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, zuerst bei Podimo und dann 2 Wochen später überall. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Adventszeit. Tschüss!
Dieser eine Moment, der Podcast mit Philipp Fleiter, ist eine Produktion von Philipp Fleiter und WeMind im Auftrag von Podimo. Redaktion: Philipp Fleiter, Laila Keuthage und WeMind. Sounddesign und Schnitt: Marius Fuchtmann für WeMind.